Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0, Folge 17, die erste Folge im neuen Jahr. Also an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen in 2025. Ich sitze hier heute nicht alleine. Natürlich ist Thomas wie immer dabei, aber wir haben heute auch unseren zweiten Gast. Und zwar ist das Dr. Matthias Schott von der Universität in Bayreuth, wo er akademischer Rat ist. Dazu kommen wir gleich, was das ist, aber erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo Matthias.
Hallo. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch total. Du bist der zweite Gast. Wir haben uns sehr gefreut letztlich, dass wir den Schritt gegangen sind und auch immer wieder mal jetzt InterviewpartnerInnen da haben. Und ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt. Ich habe mir extra nicht großartig angesehen, was du machst. Ich musste natürlich einmal ganz kurz spinksen, an welcher Institution du sitzt. Aber ich habe mir das Forschungsfeld nicht angesehen. Für mich ist also auch alles ganz neu. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu berichten hast und wie dein Blick auf biologische Vielfalt ist.
Das freut mich, ja.
Also ich würde einfach einmal so ein bisschen anfangen, dich vorzustellen. Wir können jederzeit eine Pause machen. Ich habe beim Durchlesen deines Lebenslaufs auch schon so einige Fragen, die sich hier sicherlich auch für unsere ZuhörerInnen lohnen werden, da einmal drüber zu reden. Und genau, los geht's. Und zwar kommst du, glaube ich, auch ursprünglich aus Bayreuth. Zumindest hast du da deine Karriere angefangen, hast da nämlich Biologie studiert und zeitgleich eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht. Man kann an dieser Stelle vielleicht verraten, dass uns deine Kenntnisse in der Tontechnik auch schon dabei geholfen haben, die Audioqualität dieses Podcasts ein bisschen zu verbessern. Interessante Kombination. Wie kam es dazu?
Ganz ehrlich, ich bin reingestolpert. Also ich habe in Bayreuth bei so einem ehrenamtlichen Studierendenclub mitgemacht, dem Glashaus, in dem man, da gibt's Konzerte, Lesungen und alles Mögliche. Und da gab's halt jemanden, der mir die Technik gemacht hat und ich habe ihm geholfen, die aufzubauen. Ich fand's interessant. Und dann ist der plötzlich von einem Tag auf den anderen einen Job bekommen, war ein Chemiker und war plötzlich weg. Und dann hieß, ja, du hast das Zeug ja schon immer aufgebaut, kannst du nicht mal die Band da mischen? Es war ein ziemliches Fiasko, es hat ziemlich viel gepfiffen, es war ein sehr schrecklicher Abend, ich habe sehr viel geschwitzt und ich weiß nicht mehr genau, wie der zeitliche Zusammenhang ist, aber gefühlt zwei Wochen später kam jemand ins Glashaus und hat gesagt, ja, er ist Toningenieur, gelernter Tonmeister und er würde gerne ein bisschen mehr live mischen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, sehr gerne, kannst du hier machen, nur wenn du mir alles beibringst. Und ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden, also der Volker Harm, der ist jetzt der Tonmeister im großen Haus in Lübeck, in der großen Halle heißt, glaube ich, also eine der größten Konzerthallen in Schleswig-Holstein. Und der kann diese ganzen Tongeschichten erklären wie Harald Lesch. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und er hat mir das Live-Mischen beigebracht, irgendwann ich habe im Glashaus halt unheimlich viel Erfahrung sammeln können, weil ich habe halt jede Musikrichtung mischen können. Und dann irgendwann war ich im Live-Mischen, glaube ich, mindestens so gut oder irgendwann auch besser als Volker. Und dann hat er mir einen Job in seinem Studio angeboten und hat gemeint, ja, eigentlich könntest du auch eine Ausbildung machen. Und ich habe das halt während dem Studium nebenbei gemacht. Und ja, es war halt dann, unter der Woche war ich Bio-Student und am Wochenende war ich Tontechniker. Habe dann sehr viel live gemischt, aber auch sehr viel Tonproduktionen gemacht. Vor allem sehr schräge Sachen, was mir sehr viel beigebracht hat. Also es war, da war in Bayreuth die neue Musik sehr groß. Also da geht es um Zwölftonmusik, also Musik, wo keine Regeln gelten. Und es waren kuriose, wunderschöne Konzerte. Also mein absolutes Konzert war Musik für Flügel und Löffel. Und es war beim Steingräber, also das ist eine große Klavier- oder Pianomanufaktur und die verkaufen wirklich extrem teure Pianos. Und da war eben ein Stück an einem der neuesten Flaggschiffe von Steingräber. Also wir sprechen da irgendwie 180.000 Euro pro Piano. Und die Dame kam und es sind ja alle studierte Musiker. Die hat dann angefangen und hat eine Phrase gespielt auf dem, also hat sich erstmal warm gespielt mit dem klassischen Stück. Das war wunderschön. Und dann hat sie eine Phrase gespielt bei dem eigentlichen Stück und hatte neben sich eine Kiste stehen mit Löffeln. Und hat immer wieder Löffel in diesen Klavierflügel reingeschmissen. Und so diese Saiten von so einem Klavierflügel, die haben mehrere Tonnen Zug drauf. Das heißt, der Flügel fliegt rein und macht halt, der Löffel fliegt rein und macht halt bum, 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 bum. wenn einer drin ist. Aber wenn halt immer mehr drin werden, wird es immer mehr Chaos. Und also das war wunderschön. Also die hat immer bloß eine einzige Phrase gespielt und es wurde immer mehr Chaos in diesem Klavierflügel. Gleichzeitig, also ich war quasi hinter der Bühne gestanden und konnte mir so das Publikum anschauen, war halt sehr nobles Publikum, die halt alle sehr wissend nicken, so ein bisschen wie bei Harpe Kerkeling und Hurz. Und es war einfach herrlich. Also und solche Sachen habe ich gemischt und die waren alle sehr, sehr anspruchsvoll und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe extrem viel gelernt.
Und trotzdem hast du ja dein Biologiestudium abgeschlossen. Du hast nämlich eine Diplomarbeit geschrieben zur Grundlagenforschung eines Wehrsekretes von einem großen Ameisenkäfer, glaube ich, Peaderus riparius.
Nee, Peaderus riparius, der ist ameisengroß, also der ist so groß wie eine Ameise. Der kommt bei uns, also riparius heißt eigentlich Ufer und der kommt bei uns so in so verlandenden Seen vor. Also wenn die quasi so langsam wieder am Austrocknen sind oder halt auch welche sind oder so Tümpel, die halt gelegentlich im Jahr mal ein bisschen Wasser drin haben. Und der Käfer ist relativ spektakulär, weil der hat ein extrem komplexes Wehrsekret, also die chemische Substanz.
Was ist denn erstmal ein Wehrsekret? Vielleicht müssen wir das mal einmal kurz erklären.
Entschuldigung, ja. Dieses ganze Fachgebiet heißt chemische Ökologie und da gibt's im Prinzip, wenn Tiere in einer gewissen Nische sind, dann wollen sie in dieser Nische, also in ihrer ökologischen Nische oder in dem Habitat halt leben und wollen halt idealerweise nicht gefressen werden. Und dieses nicht gefressen werden, das können sie auf verschiedenste Art und Weise machen. Also entweder haben sie irgendwie eine besonders harte Panzerung oder sie können sich super verstecken oder eben sie können den Feind, den Fressfeind verkretzen, indem sie halt nämlich bitter schmecken oder schlecht riechen oder sonst wie. Und dieser Peaderus riparius hat ein Wehrsekret, mit dem er anscheinend Spinnen abhalten kann. Also das ist die Vermutung, warum er dieses spektakuläre Molekül aufbaut. Aber dieses Molekül ist so interessant, weil es eben Zellen, die gerade in Teilung sind, tötet. Das heißt, alle Zellen, auf die es kommt, die gerade sich teilen, werden von dieser Substanz getötet. Deswegen ist es halt auch für die biomedizinische Forschung so ein sehr interessantes Ziel, weil würde halt Krebszellen effektiv töten. Ich habe mir aber was anderes angeschaut, also ich habe mir quasi die Zusammensetzung in dem Sekret angeschaut und die Idee war damals, drauf zu kommen, warum und wie auf der chemischen Zusammensetzung diese Käfer das produzieren, ob man da irgendwie mehr Sinn draus macht, weil es ist ein unglaublicher Aufwand, also die müssen Bakterien in sich beherbergen und die auch immer weitergeben. Diese Symbionten, die haben ein unheimlich reduziertes Genom, können quasi nur noch diese Substanz produzieren. Und synthetisch kann man die Substanz eigentlich nicht nachbauen, weil das irgendwie ganz, ganz viele Syntheseschritte sind und man bekommt aus 10 Kilo ein paar Nanogramm. Und ich habe viel meiner Diplomarbeit damit verbracht, Käfer zu jagen. Also sehr viel Staphylinidenjagd gemacht, also die Halbkäfer, wo die Rückenschilder bloß bis zur Hälfte vom Körper gehen. Und und habe sehr viele Käfer seziert, also war ganz, ganz viele Stunden im Labor gesessen und habe mit Nadeln Käfer geöffnet, um diese stecknadelkopfgroßen Reservoirs rauszuholen. Und
wo quasi das Sekret drin sitzt.
Genau. Und dann habe ich sehr viel Analytik am GCMS gemacht und habe mich da auch ein bisschen so in diese ganze chemische Analytik ein bisschen verliebt. Also ich fand das total spannend, diese Rückstandsanalytik zu machen und diese ganz kleinen Mengen nachzuweisen und identifizieren zu können.
Jetzt hast du gerade GC gesagt, das ist ein Gaschromatograph, ne?
Genau.
Vielleicht erklär mir einmal so ganz kurz, was damit gemacht wird und vielleicht so ein bisschen ganz grob die Funktionsweise, oder?
Grob runtergebrochen, also jeder Chromatograph trennt Stoffgemische auf und der Gaschromatograph trennt gasförmige Stoffgemische aus. Also oder alles, was flüchtig ist. Und wenn ich eine Substanz, die jetzt nicht bis 300 Grad flüchtig wird, dann benutze ich das GC meistens. Und man gibt quasi ein Stoffgemisch da rein und dann wird es bei 300 Grad gasförmig gemacht und dann kommt es auf eine große Trennsäule, also groß im Sinne von, die ist sehr, sehr lang, aber sehr, sehr dünn. Und dann ist da quasi drunter ein Backofen, der von 50 auf 300 Grad hochgeht und diese Substanzen auftrennt. Und danach ist es Massenspektrometer, mit dem man dann rausfinden kann, was da quasi am anderen Ende aufgetrennt wieder rausbollert. Und so ein Lauf dauert vielleicht eine halbe Stunde und dann kommen halt die ganz leichtflüchtigen kommen halt in den ersten Minuten und die ganz schwerflüchtigen ganz hinten. Dadurch kann man dann sagen, ah, okay, da ist das, das und das drin.
Mhm. Spannend.
Ja, ich bin auf jeden Fall gerade schon mal begeistert, Jana, dass du einen Gast rausgesucht hast, der sich sogar mit vernünftigen Käfern beschäftigt.
Und soll ich dir was sagen, Thomas? Das wusste ich nicht. Wir sind ja, ich habe ja Matthias eingeladen, da kommen wir ganz zum Ende noch in seinem Lebenslauf zu. Ich wusste nicht, dass ich noch so ein Käferfreak jetzt hier mit an Bord habe.
Sehr gut. Also ich als Coleopterologe, der sich also auch sehr lange jetzt eigentlich mit Käfern beschäftigt, ganz intensiv, bin natürlich begeistert. Und vor allem bei den Staphyleniden, das muss man vielleicht nochmal einordnen. Das ist also eine absolut mega diverse Gruppe und bei den heimischen Staphylenidenarten sind wir so in etwa bei 1700 Arten von den 6500 Käferarten, die wir im Prinzip so in Deutschland haben. Und es gibt total spannende Arten da einfach. Also es ist eine sehr diverse Gruppe und ich glaube auch ökologisch enorm relevant. Also klassischerweise wird im Naturschutz zwar viel mit Laufkäfern gearbeitet, es gibt aber enorm viel Forschung zu Staphyleniden, weil die so vielfältig sind. Und ich finde das ganz, ganz toll und freue mich auch tatsächlich jetzt gerade schon wieder auf das Frühjahr, wenn ich die ersten Päderus und Päderidius wieder an den Ufern sehen kann, weil die sind für mich auch immer typische Frühjahrstiere, wo ich mich einfach drauf freue, wenn ich irgendwie an den Gewässern unterwegs bin. Ist dieses Abwehrsekret das, was als Päderidin dann auch bekannt ist?
Genau, das ist es.
Okay, ich habe auf jeden Fall schon von irgendwelchen nächtlichen Exkursionen gehört im Iran, wo Entomologen leuchten waren und wurden dann angeflogen von diesen Päderus. Und da war es wohl so, dass da ganz schlimme Hautreaktionen irgendwie aufgetreten sind. Und die haben die Leuchtabende nicht in der besten Erinnerung, weil dieses Abwehrsekret wohl wirklich sehr effektiv ist. Ne? Also das heißt, es funktioniert. Und das kriegen wir wohl auch zu spüren, wenn man nicht vorsichtig ist.
Ja, also der Käfer hat halt sehr, also hellorangene Stellen am Körper. Und wenn der auf einem landet, dann kann man dann erschrecken. Und dann haut man eventuell drauf. Also wenn der Käfer über einen läuft, passiert nichts. Aber in dem Moment, wo man quasi draufhaut, zerdrückt man ihn, kriegt das Wehrsekret auf die Haut und dann gibt's die Krankheit heißt Dermatitis linearis, gibt's quasi so streifenförmig Hautausschlag um die Stelle. Noch blöder ist, wenn man den Käfer anfasst und sich danach in die Schleimhäute fasst, dann kann es auch zu Reaktionen kommen. Das hat mein damaliger Chef, der Professor Dettner, auch am eigenen Leibe erlebt und hat es auch immer wieder in seinen Vorträgen gepackt, wo er dann immer so stundenweise gezeigt hat, wie ihm langsam das Gesicht zugeschwollen ist und hat dann immer beschrieben, ja, das Gesicht, das war wie so ein Wasserbett. Und man kann dann halt einfach nichts machen und muss dann Schmerzmittel nehmen und nach ein paar Tagen ist es wieder vorbei.
Oh je. Das ist dir aber nicht passiert.
Nee. Also wenn man weiß, also als er sich da das geholt hat, da hat er, man muss, wenn man wissen will, ob man Männchen oder Weibchen vor sich liegen hat, muss man die Käfer nehmen und rumdrehen. Und wenn man Handschuhe anzieht, passiert halt nichts. Oder wenn man es mit Pinzetten macht und er hat es halt einmal, wollte halt schnell noch irgendwie die Käfer sortieren und hat halt mit der Hand hingefasst und sich danach ins Auge gefasst. Da war er selber schuld, das hat er auch selber so gesehen.
Ja, okay. Also von den Käferchen bist du dann, und Bayreuth, bist du dann nach Gießen gewechselt zu deiner Doktorarbeit. Und zwar hast du deine Doktorarbeit geschrieben in der angewandten Forschung zu Insekten als Sensoren. Es ging da um die Entwicklung von Insektenantennen und trainierten Insekten als Detektoren. Das hört sich spannend an. Was können wir uns darunter vorstellen?
Also das Ganze hat eigentlich damit angefangen, dass ich in Bayreuth, da stand an dem Lehrstuhl andauernd ein Rasterelektronenmikroskop rum. Und ich wollte es wieder zum Laufen bekommen und habe irgendwann, das war eigentlich Schrott, und dann habe ich die Erlaubnis bekommen, da ein bisschen dran rumzubasteln. Und da ich über die Tontechnik ein bisschen Ahnung von Elektrik hatte, habe ich herausgefunden, was kaputt ist und konnte damit dann zur Elektronikwerkstatt gehen. Und genauso war das dann auch mit dem GCMS, das war mal defekt. Und dann war es, ich hatte unheimlich viel Glück. Also das war mehr Raten, als dass ich Ahnung hatte, was ich tun musste. Aber ich habe das auch wieder zum Laufen bekommen. Und das hat mein Chef dann in Gießen mitbekommen. Also der war mal so als, er hat einen Vortrag gehalten in Bayreuth und dann hat er gemeint, ja, er hat da eine Stelle und er braucht einen Bastler und hat mir halt direkt diese Doktorarbeit angeboten. Und die klang spannend. Also da ging es darum, mit einem tragbaren GCMS, also das war, der Teil ist schon spannend, ins Feld zu gehen und dann noch mit einem tragbaren elektroantennographischen Detektor im Feld Pheromone zu messen. Ja, war aber, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein bisschen ein Himmelfahrtskommando, weil das halt einfach, sind zwei Methoden, die eigentlich nicht ins Feld gehören, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ich habe unheimlich viel gelernt dabei. Das hat letztendlich hat's funktioniert, aber es war eine sehr wackelige Methode. Also ich habe mehr repariert, als dass das Gerät lief. Habe dann aber letztendlich Taubenwickler-Pheromone im Feld gemessen. Also da ging es darum, im biologischen Weinbau werden diese Pheromondispenser ausgehangen und dadurch finden sich Männchen und Weibchen der Taubenwickler nicht. Und diese Methode ist super, man muss halt nicht spritzen und letztendlich bleibt der Weinberg taubenwicklerfrei. Das funktioniert in ganz vielen Weinbergen, aber in manchen funktioniert es nicht. Man weiß nicht warum, man kann auch diese Konzentrationen von dem Pheromon, kann man mit sehr teuren Analysegeräten, auch eben mit dem GCMS, nicht mehr messen. Das sind einfach ganz, ganz geringe Konzentrationen. Die Antennen reagieren aber drauf. Und man kann dann quasi den Insekten die Antennen abschneiden. Und die Organe der Insekten, die heilen ja unheimlich schnell. Das bedeutet auch, so eine abgeschnittene Antenne, die heilt in dem Moment, wo ich sie abgeschnitten habe. Wenn man die jetzt nicht in eine Salzlösung reinlegen würde, würde die auch auf beiden Enden quasi wieder zu sein. Aber man packt die dann eben rechts und links in so eine Salzlösung rein und dann reagiert die Antenne immer noch weiter, als wäre sie am Insekt dran. Und wenn dann ein Duftstoff kommt, den das Insekt wahrnimmt, dann gibt es einen Ausschlag und man kann diesen Ausschlag messen. Das sind quasi die Nerven, die reagieren. Dann gibt der Nerv halt ein Aktionspotenzial ab. Das ist eine ganz, ganz kleine Spannung. Aber wenn das halt ganz viele Nerven haben, dann kommen wir schon auf ein paar Nanovolt und die kann man halt messen. Und dieser Ausschlag ist halt abhängig von der Konzentration und man kann wirklich nicht bloß dann wissen, was kommt, weil es halt dann zu einer gewissen Zeit diese Reaktion passiert, sondern auch, wie viel da war. Und das hat tatsächlich am Ende dann funktioniert. War viel Arbeit, aber ja.
Wie lange hast du deine Doktorarbeit geschrieben?
Das waren schon 5 Jahre. Mhm. Und okay. Da die Methode dann so wackelig ist oder wackelig war, bin ich dann von diesen Geräten weggegangen und habe dann gesagt, also eigentlich ist es nie was, was ich durchsetzen wird. Also man wird mit diesen Antennen nicht routinemäßig irgendwas messen, weil man braucht immer irgend so einen Biologen-Bastler, der halt diese Geräte wieder am Laufen hält. Mhm. Und ich habe halt viel zu dem Thema gelesen und habe halt gedacht, man könnte mit trainierten Insekten da eher rankommen. Und habe dann angefangen, Bienen zu trainieren. Also man kann Honigbienen positiv konditionieren, indem man man muss ja erstmal in so ein Glasröhrchen reinbinden, also noch im Kopf rausschauen. Und dann gibt man ihnen mit so einem Q-Tip einfach so ein bisschen Zuckerlösung. Und das können die auf eine gewisse Distanz wahrnehmen, dass es da ist. Und dann strecken sie ihre lange Zunge raus. Und dann kann man ihnen auch ein bisschen Zucker geben. Das Ganze kann man immer wieder wiederholen mit einem Duftstoff. Und dann funktioniert es genauso wie mit Pavlov und seinen Hunden, dass man das paaren kann, dass die am Ende wissen, okay, wenn der Duftstoff kommt, dann gibt's eine Belohnung. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt mit den Honigbienen, bis ich dann dahin gegangen bin und habe gesagt, so, jetzt lasse ich das mal andere Menschen machen. Und dann hat das plötzlich nicht mehr geklappt. Und dann habe ich festgestellt, es hat ein bisschen gedauert, warum das bei
also der Bienenflüsterer
einem Bachelorstudenten nicht geklappt. Nee, das gar nicht. Sondern ein Bachelorstudent, der das dann immer gemacht hat, der hat alles vorbereitet, der war super ordentlich und bei dem haben sie einfach nicht gelernt und der war super frustriert. Und irgendwann habe ich mich dann im Labor versteckt und habe ihn beobachtet, wie er das gemacht hat. Und der hat dann das alles vorbereitet und alles stand bereit. Und dann hat er immer gesagt, so. Und hat mit den beiden Fäusten nochmal so auf den Tisch fallen lassen. Dann hat's halt diese armen Bienen, hat's halt immer total durchgewackelt. Und in dem Moment haben die halt einfach gesagt, so, jetzt, ich mach nicht mehr mit. Und das war für mich so ein bisschen so der Augenöffner, weil ich mir gedacht habe, ja, das wird auch nichts. Also das ist auch nichts, was jemals als Sensor funktionieren würde. Also da war immer so das hohe Ziel, ob man mit den Bienen irgendwie so einen Sprengstoffsensor oder einen Drogensensor oder sowas bauen könnte. Und dann habe ich einen kennengelernt, auch auf einer Tagung. Der hat da gerade seine Methode vorgestellt und das war eine spannende kleine Lego-Box. Also die war tatsächlich aus Lego gebaut und in der sind Bienen aversiv trainiert worden. Also, und da ist es so, dass, also Insekten generell haben einen hohen Innenwiderstand. Das heißt, also die sind quasi, wenn an die eine Spannung rankommt, dann schockt's die nicht richtig, aber sie spüren es extrem, weil die überall am ganzen Körper haben sie Sensoren, die für elektromagnetische Felder sensibel sind. Das nutzen die Fluginsekten wie die Hummel oder die Bienen auch, um wahrzunehmen, ob schon mal eine Blüte besucht worden ist. Also die Fluginsekten, die sehr haarig sind, laden sich während dem Flug extrem auf. Und wenn die dann auf eine Blüte sich herabsetzen, geben sie ein bisschen was von dieser Spannung ab. Und dann ist quasi diese Blüte kurzzeitig für ein paar Minuten geladen. Und wenn dann das nächste Insekt kommt, das Nektar trinken möchte, kann das nimmt es wahr und stellt fest, ah, okay, da war schon mal jemand. Und dann muss ich da gar nicht landen und vergeude keine Landeenergie quasi. Und das kann man ein bisschen ausnutzen in dieser Kammer. Da ist es nämlich so, dass die Bienen, die können halt quasi nur zweidimensional laufen. Also sie können nach links und rechts laufen. Und da ist dann an so Gitter, da ist oben und unten drunter so ein Gitter und da wird eine Wechselspannung angelegt, die nicht dazu führt, dass die Bienen irgendwie krampfen oder so, aber denen ihre elektromagnetischen Sensoren werden halt alle komplett überladen. Also das ist so ein bisschen für sie wie so ein Strobo-Disco. Und das mögen sie gar nicht. Und dann kann man in dieser Kammer so zwei so Duftfelder anlegen und quasi das so einstellen, dass der eine Duft, der wird bestraft und der andere Duft wird quasi belohnt. Und dann gehen sie halt ganz, ganz schnell in diesen belohnten Duft rein. Und das Ganze läuft automatisiert ab. Und wenn man dann da die Bienen reinmacht, dann kann man ein Programm starten und nach 13 Minuten hat man eine trainierte Biene. Und wenn man das am nächsten Tag nochmal wiederholt, dann schreibt es in ihr Langzeitgedächtnis. Und dann hat man eine Biene, die Zeit ihres Lebens auf den Duftstoff reagiert, es sei denn, sie begegnet ihm ein paar Mal und wird nicht mehr bestraft. Und dann war quasi so die Idee, man hat dann ein paar Bienen, also vielleicht so 15 trainierte, 15 untrainierte in der Box und saugt da Luft durch, die aus irgendwelchen Koffern am Flughafen kommen. Und dann, wenn die trainierten Bienen alle in eine Richtung laufen, also wenn die quasi fliehen und die untrainierten stehen bleiben, dann weiß man, ah, okay, das ist der trainierte Stoff und ja, jetzt könnte es losgehen.
Also zum Beispiel könnte man das anwenden für irgendwelche Drogenkontrollen oder was war da so Anwendungsideen?
Genau. Also das war so die Idee und ich war auch da im Landeskriminalamt in Wiesbaden, war auch total spannend, da war ich mit meinen Bienen dort und bin die ganze Zeit bewacht worden, weil ich halt mit den Drogen da habe quasi Minimalmengen davon bekommen und habe die Bienen trainiert und habe halt dann auch geschaut, ob sie auf die gestreckten Substanzen reagieren und so. Und es kommt halt immer darauf an, ob das Insekt die wahrnehmen kann. Also je nachdem, in welchem Habitat sie leben oder was sie halt quasi für Futterquellen haben wollen, können sie halt gewisse Sachen riechen. Und da war es eben so, haben wir uns gedacht, ja, wir probieren es mal mit der Honigbiene, weil die halt schon ein sehr breites Futterspektrum hat und da war es naheliegend, dass die dann ziemlich viel riechen könnte, hat aber auch nicht alles gerochen. Also wir konnten sie erfolgreich auf Heroin trainieren. Das konnte sie auch super sensitiv nachweisen und haben auch sehr gestrecktes Heroin, war auch gar kein Problem für die Bienen, das wahrzunehmen. Ja, aber das war auch nur Heroin. Die anderen Drogen gingen mit den Bienen nicht.
Okay, interessant.
Ja, bei dem experimentellen Ansatz, wie sieht das aus? Habt ihr das bei Tieren getestet, die ihr immer wieder eingesetzt haben? Oder habt ihr auch feststellen können, dass sie das in irgendeiner Form kommunizieren? So innerhalb letztlich eines Volkes, dass die Arbeiterinnen das untereinander weitergeben und quasi auch andere Individuen das zum Beispiel auch erkennen könnten, die in einem Volk unterwegs sind?
Das haben wir tatsächlich gar nicht probiert, sondern wir haben quasi uns die trainierten Bienen behalten, haben die markiert und ich hab dann später mal die trainierten Bienen, also ich habe die immer wieder freigelassen, aber ich habe sie markiert mit einem Farbpunkt und habe sie dann 2 Wochen später, also ich hatte ich war faul. Ich habe im Labor einfach auf dem Fensterbrett so einen Fütterer gehabt. Da war so eine ganz verdünnte Zuckerlösung drin. Und wenn ich Bienen gebraucht habe, habe ich die Zuckerlösung erhöht. Und dann die Bienen sind immer irgendwann am Tag vorbeigekommen und haben geschaut, ob es da gute Zuckerlösung gibt, quasi mit hoher Konzentration. Und wenn ich halt Bienen gebraucht habe, habe ich die Konzentration erhöht. Und dann waren halt an meinem Fensterbrett irgendwie 20, 30 Bienen. Und dann habe ich mir halt die rausgepickt, die schon markiert waren, und habe geschaut, ob sie noch es noch können. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie das weitergeben könnten, weil sie den Duftstoff ja nicht weiter präsentieren können. Das funktioniert, wenn sie irgendwie eine Blüte jetzt besucht hätten und halt quasi nochmal den Nektar, der den Duftstoff der Blüte beinhaltet, nochmal hochwirken. Aber die haben ja nur den Duft von dem Heroin bekommen. Und letztendlich, also das waren ja auch nur Rückstände, die in den Gläschen waren. Also das hat auch ein bisschen gedauert, bis die Polizei verstanden hat, ich brauche im Prinzip leere Gläschen, in denen irgendwann mal Heroin gewesen war. Und das war das, mit dem ich dann letztendlich gearbeitet habe.
Das hat dich aber bestimmt auch beruhigt, dass du nur leere Gläschen brauchtest und nicht größere Mengen.
Es war auch super schräg. Also ich wurde da die ganze Zeit bewacht und man musste auch, also Sicherheitskontrollen am Eingang und so weiter. Also es war spannende Arbeit dort.
Sehr cool. Du hast dann tatsächlich erfolgreich promoviert und hast danach dann deine erste Postdoc-Stelle in Köln angetreten, Universität Köln bei Erik von Ehlert, auch ein Kollege der Wasserfloh-Gemeinschaft. Und daher kenne ich dich jetzt nämlich auch, weil du dann nämlich gewechselt bist in die Aquatik und zur Grundlagenforschung zu Daphnien geforscht hast. Und zwar ging es da dann um die Frage, gibt es eigentlich Pheromone bei Daphnien, also bei Wasserflöhen? Da haben wir jetzt ja schon auch öfter drüber gesprochen. Wasserflöhe, kleine wirbellose Krebstierchen, die im Freiwasser von Seen gerne rumschwimmen. Warum der Wechsel in die Aquatik? Das interessiert mich als aquatische Ökologin jetzt natürlich besonders. Wieso haben wir dich gewonnen?
Also die eine Sache war, diese ganze angewandte Forschung, die kommt natürlich auch ein bisschen, da gibt es auch ein bisschen Nachteile davon. Und ich wollte auch was anderes machen. Also irgendwie so die erste Postdoc-Phase ist auch so nicht ganz unclever, wenn man mal so ein bisschen das Themengebiet wechselt. Und diese ganze chemische Ökologie hat mich nie losgelassen. Also das fand ich immer total spannend, also mit was ich eigentlich begonnen hatte. Und auch diese Wahrnehmung von Insekten fand ich total spannend. Und irgendwann habe ich gemerkt, also ich habe Erik und seinen damaligen Postdoc Patrick Fink mal kennengelernt auf einer Tagung und wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Und dabei hat sich mir so eröffnet, in Wasserflöhen oder generell im Aquatischen weiß man, was Chiromone, Pheromone und Wahrnehmung betrifft so gut wie gar nichts. Also das ist so ein bisschen die Tiefsee unter der chemischen Ökologie. Also da ist auch erst jetzt relativ spät das erste Mal, dass man Chiromon, also die Substanz, mit der die Wasserflöhe ihre Fressfeinde wahrnehmen können, ist jetzt überhaupt identifiziert worden. Also die Wasserflöhe sind ja bekannt dafür, dass sie diese phänotypische Plastizität machen. Also die können ja ganz krass ihr Aussehen ändern, wenn der Fressfeind da ist. Haben plötzlich ganz, ganz spitze Helme und ganz große Stachel. Oder sie machen auch Verhaltensveränderungen, dass sie bei Tageslicht gehen sie ganz tief in den See, wo es dunkel ist, wo der Fressfeind Fisch sie nicht findet. Und wenn es dunkel ist und der Fisch mit seinen Augen keine Wasserflöhe mehr ausmachen kann und im See halt schläft, gehen die Wasserflöhe nach oben und fressen die Algen. Und man weiß einfach nichts. Und ich fand es so faszinierend, dass da einfach so wenig bekannt ist und habe halt gedacht, ja, vielleicht könnte ich mein bisheriges Wissen ein bisschen anwenden. Und habe dann angefangen und habe sehr viele Wasserflöhe gefilmt, habe immer Wasserflohpärchen gebildet und habe die Wasserflöhe beim Tanz der Wasserflöhe genannt, zugeschaut und habe versucht zu verstehen, was da passiert. Und ich war relativ weit, also ich bin mir sehr sicher, dass es da eine Kommunikation gibt, sogar eine mehrschichtige, also eine Kommunikation, die über einige Zentimeter geht, was halt für Wasserflöhe dann schon einiges ist, aber es gibt auch eine Kommunikation, die im Nahen stattfindet, also das habe ich auch gesehen. Also wenn die sich verfolgt haben, dann sind die in ganz naher Nähe miteinander zusammengeschwommen und die Männchen haben auch erkannt, ob sie da ein Weibchen oder ein Männchen vor sich haben. Also da passiert auf jeden Fall was. Aber ich hätte noch ein bisschen länger Zeit gebraucht, um es wirklich zu beweisen. Und dann ist mein Geld ausgelaufen. Dann hatte ich kein Geld mehr für meine Forschung. Ich hatte einen Antrag gestellt, der gute Gutachten bekommen hatte, aber nicht bewilligt wurde. Und zu der Zeit kam auch gerade mein Sohn auf die Welt. Und dann war irgendwie für mich so jetzt ist mal gut mit der Wissenschaft. Ich habe viel gemacht, aber es ist halt in dem Wissenschaftsbetrieb immer so, dass man von Kurzzeitstelle zu Kurzzeitstelle geht. Und ich hatte damals einen Kollegen in Gießen noch, der immer gesagt hat, also der ist dann zu einer Firma gewechselt, die Massenspektrometer verkauft hat. Man hat immer gesagt, also wenn ich mal einen Job suchen sollte, soll ich mich mal bei ihm melden oder so. Ich war die ganze Zeit auch noch mit ihm in Kontakt. Und dann irgendwann habe ich ihn halt angerufen und habe gesagt, also ich glaube, es wäre soweit. Und dann hat er gesagt, ja, also er redet mit seinem Chef, aber da gibt's auf jeden Fall was. Und letztendlich war zu der Zeit dann eine Stelle im Großraum München frei. Und dann bin ich Servicetechniker für Massenspektrometer geworden und habe die HPLC-MS-Geräte verkauft. Und verkauft habe ich sie nicht. Ich habe sie installiert und meistens repariert. Und das ist quasi der andere Teil von dieser Chromatographie, wo wir vorhin davon geredet haben. Das ist dann quasi die Stoffe, die nicht flüchtig sind, sondern die im Wasser löslich sind. Die kann man damit auftrennen und kann sie analysieren. Und diese Geräte stehen bei allen möglichen, also es ist wirklich bizarr, wo die überall angewandt werden. Also alle Lebensmittel werden mit diesen Geräten analysiert. Es steht in jedem Krankenhaus, steht mindestens ein so ein Gerät. Also es wird viel Körperflüssigkeiten damit analysiert. Es gibt Analysen in jedes Pharmaunternehmen hat einen Fuhrpark von den Dingern. Und es war sehr, sehr spannend, hinter all die Vorhänge zu gucken, was da hinter den Kulissen bei den einzelnen Betrieben abläuft. Ja, also war eine sehr spannende Zeit.
Da das warst du, glaube ich.
Auf jeden Fall. Genau. Bitte. Okay. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, weil es klingt jetzt auch nicht so, dass es bei dir einen Plan gegeben hätte, so einen Masterplan. Das ist das Ziel, wo es irgendwie auf jeden Fall in dieser Linie hingehen soll, sondern als ob sich auch Dinge ergeben haben und du dich darauf eingelassen hast, was ich immer auch sehr spannend finde. Weil diese Vielfältigkeit, ja, im Nachgang kann man den Leuten ja gar nicht erklären, wie man irgendwie von Punkt A nach B kommt irgendwie. Das klingt bei dir jetzt auch enorm vielfältig. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, auf die Beobachtungen bei den Daphnien, weil ich das auch ganz spannend fand. Also wir hatten ja auch schon mal in einer anderen Folge über Zyklomorphose so ein bisschen gesprochen. Das heißt, diese Reaktion im Prinzip auf diese Chiromone auch bei den Daphnien, diese Mützenbildung und sowas. Ich finde dieses Feld auch enorm spannend. Bei den Beobachtungen, die du gemacht hast, ist da aus den Daten nochmal was geworden oder hast du mitbekommen, dass mittlerweile noch mehr an Forschung stattgefunden hat und diese Kommunikationsbeobachtungen irgendwie nochmal aufgegriffen wurden?
Ich bin dran. Also das ist so ein, okay, gut. Genau, also kann ich jetzt oder auch später noch erzählen. Also die Filmaufnahmen habe ich tatsächlich nicht nochmal angefangen. Da möchte ich jetzt eigentlich erstmal noch ein anderes Puzzlestückchen haben, aber da sind wir jetzt sehr kurz davor, weiterzukommen. Aber ich glaube, das erzähle ich dann später, wenn wir jetzt dann dabei sind, wo ich jetzt letztendlich bin.
Sehr gut. So machen wir das. Du warst 3 Jahre dann tätig, wenn ich das richtig entnehme, deines Lebenslaufes. Als genau, ja. Service Engineer, genau. Und bist dann nach diesen 3 Jahren, wo du quasi die Wissenschaft verlassen hast, zurück an die Uni Bayreuth, wo alles anfing, als akademischer Rat am Lehrstuhl für Tierökologie an der Uni Bayreuth, habe ich schon gesagt, bei Christian Laforge. So, jetzt müssen wir erstmal klären, was ist denn ein akademischer Rat, Matthias?
Also im Englischen heißt das Ganze Assistant Professor. Also es ist quasi so die rechte Hand des Professors und letztendlich muss ich alles machen, was auch ein Professor macht. Habe aber erstmal aufgrund der Jobausschreibung nicht das Promotionsrecht. Also ich kann alles machen, außer Promotionen abnehmen. Das kann ich noch. So, wenn ich habilitiere, darf ich das auch. Oder es gibt auch noch andere Wege, wie ich da reinkomme. Aber das geht erstmal nicht. Aber der springende Punkt an der Stelle ist eigentlich, ist eine der wenigen Dauerstellen im akademischen Mittelbau. Also diese Stellen gab es früher öfter, dass quasi bei den Professuren immer akademische Ratsstellen mit angesiedelt waren. Aber diese Stellen wurden alle irgendwann gestrichen und man kam auf die Idee, na, man könnte doch da immer weiter neuen akademischen Mittelbau ausbilden und halt, dass quasi niemand auf dieser Stelle versauert. Und es gibt auch immer so ein bisschen diese Geschichten von den Leuten, die im akademischen Mittelbau, wenn die eine Dauerstelle haben, würden sie quasi untätig und faul werden. Und ja, deswegen gibt's da, glaube ich, auch von gewissen Seiten nicht groß was. Also es wird nicht viel dran gedreht, obwohl eigentlich es total gut wäre, wenn es mehr solche Stellen gäbe von Leuten, die halt sehr gut in Lehre sind, also die halt viel mit der Lehre machen, aber halt auch ein bisschen forschen können, ohne andauernd quasi die Angst zu haben, wie geht's denn jetzt im nächsten Jahr weiter? Kriege ich im nächsten Jahr überhaupt noch Geld mit dem, was ich jetzt da gerade mache?
Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ja ein Thema, was du jetzt ansprichst, was ja grundsätzlich eine große Diskussion auch in Deutschland in den letzten Jahren unter diesem Hashtag Ich bin Hanna irgendwie losgetreten worden ist. Es ist ja auch so, dass zurzeit, oder sollte zumindest, dieses, das ist ein ganz schreckliches Wort, ich probiere es mal, Wissenschaftsvertragszeitgesetz oder irgendwie sowas. Es geht darum, nämlich, wie lange man in Deutschland auf entfristeten Stellen in der Forschung in Universitäten angestellt sein kann. Und genau das, was du da ja eben ansprichst, ist eben, dass kritisiert wird unter WissenschaftlerInnen, dass es eben nicht genug entfristete Stellen gibt, die eben keine Professuren sind, so wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast, sondern eben Stellen, die zum Beispiel sich auf Lehre konzentrieren können oder aber auch Forschung. Genau.
Ja, und ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist auch noch, dass nach einer gewissen Zeit Schluss ist. Also meistens war das dann so, also dass Menschen, die halt bis knapp an die 40 an der Uni gearbeitet haben, dann irgendwann nicht mehr an der Uni angestellt werden durften. Und da habe ich auch einige Personen mitgekriegt, die einfach wirklich super waren in ihrem Job. Aber dann war es einfach aus, wenn die halt bis 41, 42 keine Professur bekommen hatten, konnten sie an einer deutschen Uni nicht mehr angestellt werden. Und das ist einfach, das ist halt einfach eine furchtbare Perspektive. Mhm. Und auch diese ständige Unsicherheit, die macht natürlich auch was mit den Menschen. Also
absolut, ja. Absolut. Ja, du hast diese Unsicherheit zum Glück nicht, sondern kannst eben ganz entspannt jetzt mit deiner entfristeten Stelle forschen. Und das tust du auch neben deiner Lehre. Du arbeitest unter anderem an subletalen Auswirkungen anthropogener Stressoren auf Invertebraten. Da sind jetzt gleich schon wieder einige Fachbegriffe, die wir erstmal nochmal erklären müssen. Wie zum Beispiel Mikroplastik oder anderen eingetragenen Substanzen, die da eigentlich nicht hingehören. Viel mit Rückstandsanalytik. Du interessierst dich außerdem für maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz in der Ökologie. Wie Wahrnehmung unter Wasser funktioniert mit chemischer Ökologie von wirbellosen Wassertieren. Genau. Und zum Beispiel auch noch Mulm steht hier. Fangen wir doch mal von vorne an. Was sind denn subletale Auswirkungen anthropogener Stressoren auf Invertebraten? Also Invertebrate haben wir schon geklärt. Das sind Tiere, die keine Wirbelsäule haben, also zum Beispiel Insekten. Subletale also Auswirkungen.
Eigentlich auch. Ja, also Invertebraten sind halt für die ganzen Ökosysteme extrem wichtig und sind halt meistens immer auch die kleinsten und schwächsten. Und man in den ökotoxikologischen Untersuchungen, also jede Chemikalie, die in Deutschland oder in der EU zugelassen wird, die wird an Invertebraten ausprobiert, ob eben diese Substanz, wenn sie in die Natur gelangen würde, irgendeinen nachteiligen Effekt hätte oder im schlimmsten Fall sogar das Ökosystem verändern könnte, indem halt, stellen wir uns vor, wir haben einfaches Nahrungsnetzwerk, wir haben Algen, wir haben Wasserflöhe, die Algen fressen und dann haben wir kleine Insekten und Fische, die wiederum die Wasserflöhe essen und dann wieder größere Fische, die dann diese kleineren Insekten und kleineren Frische essen. Dieses Nahrungsnetzwerk braucht die Wasserflöhe, weil nämlich keiner an diese essentiellen Nährstoffe aus den Algen rankommt. Also da sind vor allem essentielle Fettsäuren etwas, das alle anderen Lebewesen nicht produzieren können, aber die Algen zuhauf produzieren. Und diese anthropogenen Substanzen, seien es jetzt irgendwie Chemikalien, die halt irgendwo synthetisiert worden sind oder auch Mikroplastik, das ist nochmal ein anderes Thema, weil das wird eigentlich gar nicht getestet, aber diese anthropogenen chemischen Substanzen, die werden halt, bevor die Zulassung erteilt wird, müssen die unter einem Verfahren, das nennt sich REACH, müssen die getestet werden. Und dabei wird immer getestet, sind sie tot oder nicht. Also das ist quasi das Hauptaugenmerk. Und dann gibt's glücklicherweise in REACH mittlerweile auch chronische Versuche, wo dann die Tiere länger niedrigeren Konzentrationen ausgesetzt werden. Und da wird geschaut, gibt es einen Einfluss auf die Nachkommensrate. Also gibt es mehr oder weniger Nachkommen. Weil das ist natürlich auch was, was sich sofort in diesen Nahrungsnetzwerken und diesen Ökosystemen auswirken würde. Und was man halt nicht anschaut, sind die sogenannten subletalen Effekte, also Effekte, die unterhalb der Tödlichkeitsgrenze sind. Also wenn quasi ein Tier beeinträchtigt ist, hat es natürlich schon einen extremen ökologische Auswirkung. Also wenn der Wasserfloh nicht mehr in der Lage ist, sein Verhalten zu verändern, um dem Fisch zu entkommen, wird er halt gefressen und ist auch aus dem Ökosystem spielt draußen. Und dann kann es auch sehr, sehr schnell sein, dass der See umkippt. Und das Schwierige daran ist, sich zu überlegen, wie kann man diese Effekte aufnehmen? Wo sind denn da überhaupt die Wirkungen an den Tieren? Und wie kann man das so machen, dass das standardisiert ist, sodass man letztendlich dann wieder zu einem Test kommt, der dann irgendwann mal in diese REACH-Regulatorik mit reinkommen könnte. Da haben wir ein bisschen rumprobiert und haben halt auch angefangen, wieder Wasserflöhe zu filmen. Das habe ich in Bayreuth dann auch gemacht. Aber wir haben uns auch die Herzschlag der Wasserflöhe angeschaut und haben uns halt angeschaut, was kann man uns noch für Parameter angucken und können eventuell auch schneller werden. Also weil das Problem ist, oder eine Herausforderung, die wir haben, ist, es gibt sehr viele Substanzen, die eben nicht getestet worden sind, weil es dafür im Moment keine Regulatorik gibt, wie unter anderem das Mikroplastik, das ja in aller Munde ist und leider auch in allen Ökosystemen und allen Medien, mit denen wir zu tun haben. Und um erstmal zu verstehen, was von diesem Mikroplastik problematisch ist, müssen wir halt auch schauen, auf was können wir denn da überhaupt für Parameter gucken, weil diese alten oder diese ursprünglichen Tests, die entwickelt worden sind, um eine Giftigkeit von irgendwas aufzunehmen, sind für Chemikalien entwickelt worden, wie Pharmazeutika oder sowas. Und da ist es relativ einfach. Das ist alles wasserlöslich und dann kann man Konzentrationen einstellen und das hat auch immer irgendwelche physiologischen Reaktionen zur Folge. Aber anders schaut es aus, wenn man plötzlich mit Partikeln arbeitet und man muss sich was ganz anderes anschauen. Oder wenn sich die Substanzen nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Also wenn sie sich zum Beispiel nicht im Wasser lösen lassen, aber letztendlich dann über Partikel doch wieder in die Tiere kommen. Und da muss man dann ein bisschen kreativ werden. Und das ist ein sehr relevantes und sehr spannende Forschung, da zu arbeiten.
Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Es ist ja bei uns auch so, dass wir terrestrisch jetzt momentan eigentlich mit die ersten Messungen machen, was Insekten angeht und die Belastung mit Pflanzenschutzmitteln und sehen eigentlich auch da, ist das alles terra incognita, ne? Also das heißt, wir haben diese Stoffe jetzt seit x Jahren teilweise in der Umwelt und es hat sich noch nie jemand angeschaut, was irgendwie mit den einzelnen Organismen eigentlich stattfindet, fernab der Zulassung so gesehen vorab. Und ich finde da eigentlich auch immer sehr spannend, dass man trotzdem dran ist und diese Sache verbessert. Weil wir haben ja, wenn wir über die Belastungsgrenzen, die planetaren Planetary Boundaries quasi sprechen, da sind ja quasi neuartige chemische Substanzen eigentlich eine der ganz, ganz großen überschrittenen ökologischen Belastungsgrenzen, über die aber kaum gesprochen wird. Und wir da natürlich eine Herausforderung haben, wie du gerade schon gesagt hast, diese Relevanz dieses Themas, das wird wahrscheinlich in Zukunft ja noch enorm stark zunehmen, weil insbesondere so Dinge wie jetzt auch Mikroplastik, was eben gefallen ist, das nimmt ja zu und nicht ab in irgendeiner Form. Das heißt, letztlich werden Ökosysteme den Dingen mehr und mehr ausgesetzt sein. Also ich finde das deswegen auch immer ganz toll zu sehen, dass es so eine Forschung gibt, die sich eben auch ganz klar mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Jetzt muss ich nochmal neugierig nachfragen, auf jeden Fall. Du hast eben schon angemerkt, wie schwierig das ist, Dinge zu standardisieren. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie ihr das geschafft habt, um mit einem Messwert zu sagen, ihr habt zum Beispiel auch einen reproduzierbaren Messwert und seht dann wirklich im Prinzip mit unterschiedlichen Stoffkonzentrationen so einen subletalen Effekt?
Da gibt es quasi, im Moment arbeiten wir da an zwei Sachen. Das eine ist der Herzschlag der Tiere. Und den Herzschlag der Wasserflöhe, den kann man von außen wahrnehmen. Also die Tiere sind ja durchsichtig. Die tragen ihr Herz am Rücken und man kann das Herz sehen. Aber wenn man das Herz, also wenn man quasi, wenn der normale Wasserflohforscher sich einen Wasserfloh annimmt und nimmt und den vermessen will, dann zieht er den mit einer Pipette auf und legt ihn mit einem Tropfen unter das Binokular. Und dabei liegt der Wasserfloh auf der Seite und das macht er normalerweise nicht. Also der Wasserfloh ist normalerweise immer aufrecht stehend im Wasser, in der Wassersäule. Er kann auch am Boden rumkrabbeln und grazen, aber er würde sich nicht auf die Seite legen. Und das ist schon mal sehr unnatürlich. Und dann braucht man Licht, um den anzuschauen, um den Herzschlag zu sehen. Und normalerweise nimmt man dann bei den Binokularen, da ist quasi so eine Lichtplatte unten drunter. Und man scheint dann durch den Wasserfloh durch. Und damit haben wir auch am Anfang angefangen und dann haben wir groß rum überlegt, wenn jetzt das Ganze die Tiere so weit stressen würde, dass wir gar nicht den richtigen Herzschlag sehen, sondern schon so einen Stressherzschlag, dann können wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, ob die Tiere gestresst worden sind. Dann haben wir angefangen und haben die Tiere mit Vaseline an Kanülen geklebt. Und haben sie uns von der Seite angeschaut, während sie aufrecht standen. Und dann haben wir gesehen, ah, es geht ja doch. Die haben einen wesentlich niedrigen Herzschlag. Okay, und dann haben wir angefangen und haben mit den Lichtquellen gearbeitet, weil wir festgestellt haben, okay, wenn wir sie stark beleuchten, fängt der Herzschlag an, hochzugehen. Dann war in alten Publikationen gestanden, ja, Wasserflöhe können kein Infrarotlicht wahrnehmen. Dann habe ich mit Infrarotlicht und Infrarotkameras gearbeitet. Genau das Gegenteilige. Die können anscheinend Infrarot auf irgendeine Art und Weise sehr, sehr gut wahrnehmen, weil der Herzschlag extrem steigt. Rotlicht dagegen nehmen sie nicht wahr. Da haben sie einen ganz schönen Ruhepuls. Und dann, es war tatsächlich nicht unsere Entdeckung, sondern das kam von einer anderen Arbeitsgruppe, gab es eine Publikation zum Herzschlag, die gesagt haben, ja, man kann das ruhig schon mit den Tieren auf der Seite liegend machen. Man darf sie bloß nicht von unten beleuchten. Das ist viel zu krasser Stress. Wenn man aber so eine Kaltlichtquelle von oben oder von der Seite nimmt, dann haben die auch ihren Ruhepuls. Das funktioniert wunderbar und damit arbeiten wir jetzt. Und jetzt kann man plötzlich auch sehr, sehr viele Tiere durchmessen. Aber da gibt's noch ganz, ganz viel, was wir noch nicht verstanden haben. Weil wenn man sich so überlegt, wie so eine Wirkung von so einem Stressor sein kann, der kann ganz unterschiedlich sein. Also wenn wir jetzt mal sowas wie Koffein oder Alkohol vorstellen, dann wird der Herzschlag erstmal angeregt, bevor es dann überhaupt zu einem Schaden kommt. Es gibt andere Substanzen, die dazu führen, dass der Herzschlag erstmal langsamer wird. Und da müssen wir erstmal mehr verstanden haben, um zu sagen, ah, okay, eine Änderung von so und so viel ist ein Anzeiger für uns, dass man dann vielleicht nochmal zu anderen Tests übergeht. Aber das war so die Idee, dass man möglichst zügig viel testen kann, um so eine Warnmeldung zu bekommen, ah, hier passiert was. Jetzt müssen wir uns mal um diese Substanz weiter kümmern, weil es gibt sehr, sehr viel, was wir testen müssen.
Was für Substanzen sind denn deiner Meinung nach gerade so relevant oder aktuell, die vielleicht auch noch unentdeckt sind und gar nicht getestet werden in irgendwelchen Zulassungsverfahren? Also was sind da gerade so die Substanzen, die dir vielleicht Sorge bereiten? Oder vielleicht gibt es auch gar keine?
Leider gibt's da ein paar und das ist so, ich mache dann immer so eine Warnung bei den Studis, wenn ich damit anfange, weil es ist so eine Büchse der Pandora. Wenn man nichts davon weiß, dann lebt sich's ein bisschen glücklicher. Wenn das dann, wenn man diese Büchse aufgemacht hat, weiß man es halt leider. Mhm. Und das ist leider auch was uns alle betrifft. Also es gibt da eine Substanzgruppe, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Das sind die sogenannten wasserlöslichen Polymere. Das ist im Prinzip ist es sowas Ähnliches. Also es ist quasi Plastik, also es ist Polymerketten, aber die nicht dreidimensional sind, sondern die sind im Wasser gelöst. Also die gehen Bindungen mit dem Wasser ein und die, wenn die im Wasser sind, verschwinden sie quasi. Und diese Substanzen werden in unglaublichen Mengen produziert und sind in allen möglichen Produkten drin, die wir auch an uns ranlassen, also vor allem Hygieneprodukte. Ob das jetzt Waschmittel ist, ob das Salben sind, ob das Seifen sind. Im Prinzip alle, die haben diese wasserlöslichen Polymere drinnen und teilweise aus obskuren Gründen. Also einer der Gründe, wo ich sofort sagen würde, das sollte man gleich verbieten, ist, das sind sogenannte Trübungsmittel. Also unsere Zahnpasta ist weiß wegen den wasserlöslichen Polymeren. Weil gesagt wird, die Kunden wollen das so. Also ohne diese wasserlöslichen Polymere hätten wir halt eine Zahnpasta, die wäre durchsichtig oder vielleicht auch braun. Ich habe keine Ahnung, wie die sonst ausschauen würde. Aber in unserer Zahnpasta sind diese wasserlöslichen Polymere. Und was damit passiert ist, also wir putzen uns die Zähne, spucken es aus, ein bisschen was schlucken wir auch, ein bisschen was wandert einfach durch unseren Körper, höchstwahrscheinlich ohne was zu machen. Aber letztendlich landet es dann in der Kanalisation und landet in der Kläranlage. Und bei der Kläranlage gibt's jetzt mittlerweile Messungen, also die waren auch analytisch extrem herausfordernd, also man hat die einfach nicht mehr gesehen, also man konnte die immer nicht mehr nachweisen, dann war so, okay, alles gut. Und letztendlich war es so, dass die jetzt mal gemessen hatten und sagen, ja, okay, sie kriegen 95% von den wasserlöslichen Polymeren in den Kläranlagen raus. 95% klingt jetzt erstmal ganz gut, aber wenn man sich bewusst macht, dass wir da von Tausenden von Tonnen sprechen, die jedes Jahr in Deutschland produziert werden, und wir verbrauchen ja in Deutschland nicht bloß die in Deutschland produziert werden, sprechen wir da wirklich von massiven Mengen, die andauernd in unsere Abwässer gehen und damit dann auch wieder in die Flüsse gelangen. Mhm. Jetzt sind eben diese Analysemethoden so gut geworden und jetzt kann man die Oberflächengewässer messen und wir sehen sie halt überall in Mengen, die, ich kann nicht sagen, ob sie schlimm sind, diese Mengen, die man da messen kann, aber es sind Konzentrationen, wo andere Substanzen schon problematisch sind. Und wir wissen halt nicht, was Sache ist, weil wo dieses REACH, was wir vorhin schon angesprochen haben, wo das alles, wo diese Gesetze dafür entwickelt worden sind von der EU, gab es eine starke Lobby, die gesagt hat, also wir können gern Chemikalien testen, gern vielleicht nicht, aber okay, wir können Chemikalien testen. Wir hatten dieses Problem mit DDT und Silent Spring und ja, wir müssen was machen, aber die Polymere lassen wir bitte aus. Das ist viel zu kompliziert, also die können wir nicht mit reinnehmen. Und dann ist das so beschlossen worden, ja, wir testen alles Mögliche, aber die Polymere, das ist einfach ein zu komplexer Haufen, weil ein Polymer ist, also wenn wir jetzt wieder zum Mikroplastik gehen, es gibt halt unterschiedlichste Plastiksorten, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Plastiksorte zum Beispiel, wo jetzt so Hartplastik-Trinkflaschen draus sind, PET, ist ein PET nicht wie das andere PET, weil die Hersteller unterschiedliche Additive reinmachen und dann verhält sich dieses Plastik komplett anders. Dann haben wir unterschiedliche Größen und Formen von dem Plastik. Es macht einen Riesenunterschied, also für die Tiere, ob es eine runde Kugel ist, ob es ein Fragment ist, was scharfkantig ist, oder ob wir eine Faser haben. Und da ist der Punkt valide. Es ist extrem komplex. Aber deswegen die Sachen nicht zu testen, ist eigentlich nahezu fahrlässig. Nein, es ist fahrlässig. Anders ist die Sache allerdings bei den wasserlöslichen Polymeren. Also da haben wir diese ganzen Faktoren einfach nicht. Also das ist eine lange Kette von dem einen und demselben Molekül. Und da funktionieren eigentlich auch die klassischen chemischen Tests. Und diese Sachen wurden einfach nie angeschaut. Und da haben wir uns dann mal rangemacht und haben zumindest mal angefangen, diese einfachen oder in Anführungsstrichen einfachen Wasserflow-Tests zu machen und haben mal diese Wasserflow-Tests, die nach REACH, also da gibt es Vorgaben, das nennt sich OECD-Studien, und da haben wir dann so OECD-Studien mit den Wasserflöhen durchgeführt und haben die halt noch ein bisschen erweitert, um noch ein paar subletale Effekte uns auch anzuschauen.
Und was kommt dabei rum? Wie reagieren die Wasserflöhe darauf?
Ja, leider haben wir was gefunden. Also da fängt schon wieder an, wo soll man da anfangen? Das ist ein riesen Potpourri an Substanzen, die da draußen sind. Und also von Molekülgrößen, die kleinere Moleküle sind bis wirklich riesige Klopper, gibt's alles Mögliche. Die haben unterschiedlichste Funktionen in den Produkten, in denen sie drin sind. Und wir haben einfach mal querbeet ein bisschen was rausgepickt. Und von diesen Querbeet-Rauspickungen haben schon alle Substanzen irgendeine Auswirkung gehabt. Also das waren immer nicht, es tödlich wahnsinnig. Also das war schon mal eine gute Neuigkeit. Aber die einen hatten eine Auswirkung auf die Entwicklung der Tiere. Also da gab es dann weniger Nachkommen oder die Tiere sind kleiner geworden, je nach Konzentration. Und es gab immer irgendwelche Änderungen, wo man sagt, wenn das jetzt auftritt und es genauso wie in unseren Versuchen da im Labor im See dann so sein sollte, dann hätten wir tatsächlich ein Problem, weil dann würde sich das Ökosystem ändern. Das Praktische ist ja eigentlich, unsere Ökosysteme sind sehr, sehr resilient. Solange sie sehr schön divers sind, gibt es ja immer andere, die immer wieder einspringen. Aber es geht halt immer bloß bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kommt man zu den berühmten Kipppunkten und dann haben wir tatsächlich ein Problem.
Ja.
Kennst du, ist natürlich jetzt auch jetzt Wunschdenken irgendwie, aber kennst du durch Zufall irgendwie Studien, die sowas quantifiziert haben, wie viele Stoffe wahrscheinlich sich in einzelnen Wasserproben befinden insgesamt? Weil wir stehen gerade jetzt vor dieser Herausforderung im terrestrischen Kontext. Da habe ich dieses Jahr irgendwie auch mal so ein paar Zahlen irgendwie, die kann ich gleich mal nennen.
Nee, also ich kenne immer, es gibt Studien, die sich immer irgend so eine Substanzgruppen mal anschauen. Also wie eben die wasserlöslichen Polymere. Oder es gibt auch noch so eine ganz spannende Gruppe, also spannend auch im negativen Sinne. Das sind Substanzen, die einfach früher immer durch die Analytik rausgefallen sind. Das sind sehr mobile, sehr persistente Substanzen. Und die hat man einfach jahrelang oder jahrzehntelang nicht gesehen. Und irgendjemand kam mal auf die Idee, ja, man könnte ja mal diesen ersten Waschschritt analysieren, der bei den HPLC-Geräten einfach immer rauskommt. Und plötzlich war da ist ja lauter Zeug drin. Und dann hat man angefangen, das Wasser zu analysieren. Und dann war plötzlich so, oh, das sind ja krasse Konzentrationen von Sachen, die wir gar nicht kennen. Und das hat man sowohl in den Flüssen, in Bächen, aber man hat es auch in unserem Trinkwasser, also in unserem Leitungswasser ist es drin. Und keiner weiß, was los ist. Das Gute dran ist, das Zeug ist so mobil, dass es bei uns auch durchrauscht durch den Körper. Aber das Schlechte dran ist, es ist super persistent. Und dann, jetzt kommen wir mal wieder zu diesem Loop mit dem Mikroplastik. Das Zeug wird ständig produziert, ob es jetzt Mikroplastik oder diese anderen persistenten Substanzen sind, auch die wasserlöslichen Polymere. Und die bleiben halt in der Umwelt, weil sie persistent sind für eine gewisse Zeit, manchmal für sehr, sehr lange Zeit. Und dadurch, dass andauernd neue Sachen produziert werden, werden es immer mehr. Das heißt, wir sehen jetzt was in den nächsten Jahren werden wir plötzlich mit ganz anderen Konzentrationen zu tun haben. Das heißt, die Studien, die wir jetzt machen und sagen, okay, jetzt haben wir eine vielleicht zehnfach höhere Dosis angesetzt, um mal zu sehen, ob es da Probleme gibt. Vielleicht sind die in ein paar Jahren schon gar nicht mehr relevant, weil schon wesentlich mehr draußen ist.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was in den nächsten Jahren an Daten grundsätzlich dazu kommen wird. Also der Vorteil, das klingt jetzt eigentlich bei dir auch schon raus, ist, es findet mehr Forschung statt als in der Vergangenheit. Und vor allem ist ja das, was ihr da macht, auch ziemliche Pionierarbeit, so wie das klingt. Und ja, wir haben jetzt so die Situation in terrestrischen Ökosystemen. Da schauen wir uns das ja im Zusammenhang mit Insekten an, haben dieses Jahr mehrere Pestizidstudien im Prinzip, wo wir uns unterschiedliche Pflanzenschutzmittel ansehen, aber auch inklusive einiger Biozide oder Repellents. Und da ist es so, dass wir jetzt in einem Projekt, das kann ich noch nicht konkret zuweisen, aber jetzt bei über 70 Stoffen an einem Standort sind, die im Prinzip nachweisbar sind. Inklusive der Metaboliten, also die Stoffe, die da im Prinzip noch draus entstehen können aus einzelnen Stoffen. Aber das ist so spannend, weil auch da jetzt zum Beispiel die Herausforderung ist, was ist denn überhaupt die Baseline, wenn man über Chemikalien in der Umwelt spricht? Also das heißt, was befindet sich alles insgesamt an so einer Stelle? weil das ja irgendwas ist, was wir bislang noch nicht mal erahnen können. Also das heißt, wenn man die einzelnen Akteure jetzt, die sich unterschiedliche Stoffgruppen ansehen, mal zusammenbringen würde und jeder schreibt mal auf, das und das ist auf jeden Fall da, da kriegt man wahrscheinlich ellenlange Listen. Und wenn man sich dann überlegt, dass die alle in irgendeiner Form Wirksamkeit haben, dann finde ich das auf jeden Fall irgendwo auch ziemlich beunruhigend, weil das wieder so neue Fragen aufwirft und zeigt, wie wenig wir eigentlich verstehen, was da irgendwie stattfindet wie und was wir eigentlich veranstalten. Und das Interessante war, dass wir jetzt gleichzeitig auch sehen, dass Studien, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, wahrscheinlich auch wieder nur die Spitze des Eisberges waren, weil die Analytiklabore ganz unterschiedlich sind, was sie im Prinzip auch an Stoffen nachweisen können. Also das heißt, es kommt einfach immer ein bisschen auf die Technik an. Es kommt immer darauf an, welche Gerätschaften hat man da stehen. Und man muss ja vorher auch bei der Chromatographie beispielsweise auch definieren, was sind Stoffe, nach denen ich suchen kann, so gesehen. Und da hatten wir in einer Studie in Naturschutzgebieten das Maximum von 27 Stoffen irgendwie, die an Insektenkörpern quasi mitgetragen worden sind und im Schnitt 16 Stoffe und das Minimum waren quasi 7 Stoffe, die nachgewiesen worden sind. Aber wir haben auch nur auf 90 Stoffe getestet und jetzt sind wir halt dabei, dass wir auf über 600 Stoffe testen und sind jetzt schon bei 70 Stoffen im Prinzip bei dieser aktuellen Untersuchung. Und das ist ja jetzt quasi, das sind nur Pflanzenschutzmittel. Das ist wirklich noch nicht alles andere, wo wir jetzt gerade quasi schon drüber gesprochen haben. Aber es gibt ja letztlich noch so viele andere neuartige Substanzen, die so nicht in der Natur vorkommen. Und ich finde das auf jeden Fall spannend, weil das mit Sicherheit zu einer ganz großen Herausforderung von Menschen in der Zukunft gehören wird. Also ich glaube, dass ist einer der absolut underrated planetary boundaries so gesehen. Also die Beschäftigung damit finde ich sehr, sehr spannend. Und deswegen, also es ist wirklich toll zu hören, was ihr da an Pionierarbeit eigentlich leistet und vor allem auch die Entwicklungsarbeit. Aber das scheint ja auch so zu sein, dass dir das immer Freude gemacht hat, Probleme zu lösen und Wege zu finden irgendwie, auch wenn man sich das angehört hat, welche Stationen es bei dir gab.
Ja, also das ist schon auch immer so ein bisschen so ein Antriebspunkt bei mir. Also dass es einfach Substanzen oder Fragestellungen sind, die irgendwie, ja, die so ein bisschen wie die Tiefsee sind, wo man noch nicht weiß, was da los ist. Wir hatten auch im Terrestrischen, hatte ich auch eine Studie, das war in Gießen noch, in Zusammenarbeit mit dem Bieneninstitut in Kirchhain. Da gab es eine Fragestellung, also da war das Julius-Kühn-Institut auch beteiligt, da in Deutschland gibt es das sogenannte DBIMO, das deutsche Bienenmonitoring, wo, wenn Imker tote Bienen finden, können sie die einschicken. Und die werden dann eben auf eine Vielzahl, ich glaube, bei denen sind es 160 Pestizide getestet. Vielleicht sind es mittlerweile noch mehr, das war damals zumindest so. Und die machen wirklich analytisch das Beste vom Besten und haben die niedrigsten Nachweisgrenzen und reißen sich da echt ein Bein aus. Und ich habe dann einen Vortrag gehört, auch wieder auf einer dieser Wissenschaftstagungen. Und die das vorgestellt hat, erzählt, in den meisten Proben sehen sie nichts. Also es gibt ein paar so Fälle, wo es wo Pestizidanwendungen schiefgegangen sind. Da gab es in der Nähe von Freiburg mal einen ganz krassen Fall, wo halt ganz, ganz viele Insekten einfach gestorben sind, weil da war ein Saatgutmittel, war nicht richtig produziert gewesen und der Bauer, der das ausgebracht hat, hat es auch noch zu einer falschen Zeit ausgebracht. Also das haben dann die Winde verweht und da sind wirklich in einem riesigen Landstrich alle Insekten vom Himmel gefallen. Und da haben sie was gesehen. Und in solchen krassen Events konnten sie was sehen, aber in den meisten Fällen konnten sie nichts nachweisen. Und dann habe ich halt in der Kaffeepause, da wo ja immer so die spannendsten Sachen auf den Tagungen passieren, bin ich halt zu der Dame hin und habe halt gefragt, wie schaut's denn aus? Habt ihr mal nachgeschaut, ob in den toten Insekten das Zeug noch abgebaut wird? Weil die Insekten, die haben ja Tracheen, haben quasi atmen durch Röhren im Körper. Und bloß weil das Insekt nicht mehr lebt, könnte der Fettkörper immer noch weiter abbauen. Das sind ja Enzyme drin, die zum Entgiften da sind. Und die Substanzen, die als Pestizide genutzt werden, sind auch sehr ähnlich zu den körpereigenen Substanzen. Und die Pestizide, die in Deutschland zugelassen sind, die bauen sich auch sehr schnell ab. Also das ist eine Bedingung, dass die überhaupt benutzt werden können. Und dann hat sie gemeint, nee, das haben sie noch nicht getestet. Also wenn ich ihr Bienen schicke, dann könnte sie das analysieren. Ja, und dann habe ich die schwere Entscheidung getroffen und habe meine eigenen Bienen vergiftet. Also habe nicht alle, sondern ich habe welche rausgenommen und habe die ganz gezielt gefüttert mit Clothianidin war das damals und Imidafluprid. Das waren zwei Studien, die wir da gemacht haben. Und bei der, jetzt muss ich gerade überlegen, welche Substanz, das war, glaube ich, Imidafluprid in dem Fall, haben wir dann die Bienen quasi gefüttert, haben sie eine Stunde stehen lassen und haben sie dann weggefroren und nach Berlin geschickt. Dann haben wir 24 Stunden gewartet und 48 Stunden und haben dann gesehen, oder so, die Mengen, die wir gegeben haben, das war der publizierte LD50-Wert, also das ist der Wert, wo die Hälfte der Tiere hätten sterben sollen. Bei uns sind sie alle umgefallen. Also das war Werte in der Literatur, die schwanken immer sehr und das war der höchste Wert, den man in der Literatur gefunden hat. Und also die Tiere sind umgefallen. Also die haben nicht mehr ausgesehen, als ob sie leben würden. Und in diesen toten Tieren wurde das Pestizid abgebaut. Und zwar so weit, dass man nach 48 Stunden nichts mehr messen konnte. Also das war unter der Nachweisgrenze von den State-of-the-Art-Geräten da in Berlin. Und dann haben wir uns überlegt, so, jetzt haben wir diese Ergebnisse, was machen wir jetzt damit? Der Imker, den kann man ja nicht schlecht sagen, hier, pack deine Bienen auf Trockeneis. Das funktioniert nicht. Oder irgendwie ein Alkohol weg oder so, das geht alles nicht. Und dann haben wir einen einzigen Versuch gemacht und haben halt gesagt, ja, okay, was jeder hat, ist ein Gefrierschrank. Und vielleicht reicht's ja, wenn wir die Tiere von Raumtemperatur direkt im Gefrierschrank macht, dass diese Enzyme nicht mehr aktiv sind. Und das hat tatsächlich geklappt. Also auch wenn man sie danach wieder rausholt, bleiben die Pestizide in den Bienen vorhanden. Und damit ist halt eine Handlungsanweisung entstanden, dass quasi, wenn Imker tote Tiere finden, sollen sie die möglichst schnell ins Gefrierfach stecken. Und danach können sie ganz normal mit einem Brief ans Julius-Kühn-Institut schicken und können dann auch tatsächlich Ergebnisse bekommen, was vorher halt einfach nicht möglich war, weil normalerweise waren die Tiere mindestens 48 Stunden unterwegs und ist einfach das Zeug abgebaut gewesen.
Ja, ultra spannend auf jeden Fall. Also, aber ja, also Menschen wie dich brauchst auf jeden Fall, die auf Ideen kommen und sich Gedanken machen und dann sowas auszutesten. Habt ihr das zu den Bienen, ist das publiziert?
Ja, ja.
Das ist nämlich auch für uns spannend, weil wir das Gleiche leider noch nicht kannten als Daten. Aber auch festgestellt haben, dass bei den Proben, die vernünftig gekühlt sind, in einer schnellen Kühlkette, dass das da einfach das Beste ist. Da ging es aber darum, dass quasi wir uns gar nicht die Gedanken gemacht haben um den Abbau in den Insekten, sondern quasi einfach um den Zerfall der einzelnen Substanzen teilweise. Da hat es eine ähnliche Rolle gespielt. Aber das nochmal zu haben in einer zitierfähigen Version, um mal zu zeigen, dass das im Prinzip auf einer Individualebene mit Einzelinsekten, die als Proben irgendwie genutzt werden dafür, das ist auf jeden Fall super spannend. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Also ich habe heute schon enorm viel mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jana.
Absolut.
Auch so vielfältig wird.
Ja, vor allem ist es ja, du hast es eben auch als Büchse der Pandora irgendwie bezeichnet, sind das ja einfach auch Stoffe, die dann teilweise irgendwie so gar nicht, ja, im Bewusstsein der Menschen irgendwie sind. Ne? Wir haben uns ja auf einer Tagung letztens getroffen, wo es ausschließlich um Wasserflöhe ging oder zumindest um die größere Gruppe. Da hast du mir auch von einem Stoff erzählt, ich hoffe, ich kriege das noch richtig auf die Reihe, der weiterhin in bestimmten Produkten ist, weil es notwendig ist oder weil die Stiftung Warentest dieses Produkt hat. Also können wir da noch mal kurz drüber reden, weil das... Das ist, glaube ich, auch nochmal wirklich interessant.
Das ist auch so eine ganz skurrile Geschichte. Also die ich war Anfang des Jahres eingeladen ins Umweltbundesamt und da gab es eben eine kleine Fachtagung zu den wasserlöslichen Polymeren und da war auch die Industrie eingeladen und ich war da erst ein bisschen zurückhaltend, weil ich halt nicht gewusst habe, was mich da erwartet. Und ich war sehr positiv überrascht von den Industrievertretern, die da waren. Also Industrievertreter sind in dem Fall, da ging es um waren Waschmittel und Kosmetikprodukte, waren Vertreter da. Und die sind alle quasi dabei, ihre Produkte umzustellen, haben sie zumindest erzählt. Also die wollen weniger von diesen wasserlöslichen Polymeren benutzen, in gewissen Bereichen. Vor allem auch wollen sie langsam zu den abbaubareren gehen und sagen halt, wir brauchen auch einen Standard. Wir müssen wissen, wie wir das messen können, damit wir sagen können, hier unsere Anstrengungen, wir haben verifiziert abbaubare wasserlösliche Polymere da drin, damit sie damit halt auch wieder, also das kostet mehr Geld, aber dann muss das auch irgendwie ein Siegel bekommen, was dann wiederum einen Wert für sie hat. Und dabei wurde mir eben erzählt, die Geschichte von einem problematischen wasserlöslichen Polymer. Also das ist auf der Tagung mehrfach wieder benannt worden. Und diese eine Substanz wird immer noch verwendet in Waschmitteln, obwohl es bekannt ist, dass das schädlich für den Menschen ist. Es ist schädlich für die aquatischen Ökosysteme, wird aber noch in den Produkten angewandt, weil es die Farbechtheit beim Waschen, also sorgt dafür, dass die Farben nicht verlaufen. Das ist aber nicht ganz wahr, weil die Farbechtheit, wie die überprüft wird, beruht auf einem Test, ich glaube aus den 60ern oder 70ern, der nach einer ISO-Norm abläuft. Und den macht die Stiftung Warentest noch. Also da kommt jetzt die Stiftung Warentest mit ins Spiel. Und die testet eben die Farbechtheit. Da können die quasi einen Standardstoff bestellen, auf den sind zwei Standardfarbstreifen drauf. Und der kommt dann halt in die Waschmaschine. Und jedes neue Produkt, was produziert wird an Waschmitteln, wird dann eben getestet, ob danach, wenn man das wieder aus der Waschmaschine rausholt, ob dann diese Streifen ineinander verlaufen sind oder eben nicht. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass in dieser ISO-Norm ein Stoff verwendet wird, der heutzutage nicht mehr produziert wird, und Farben verwendet werden, die heutzutage nicht mehr produziert werden. Aber dieser Test wird immer noch angewandt. Die Hersteller sind quasi sind in diesem ganzen System drin und können jetzt nicht einfach anfangen und diesen Stoff weglassen, weil sie sonst diesen Farbechtheitstest nicht bestehen würden. Und wenn jetzt ein Produkt draußen ist und es steht halt in dem Stiftung Warentest, ja, ist alles schön und gut und schön ökologisch, aber die Farbechtheit ist nicht gegeben, weiß ich auch nicht, ob ich soweit, also wenn ich jetzt weiß ich es ja, aber davor, wenn ich irgendwie lesen würde, ah ja, ökologisches Waschmittel, aber meine ganzen Klamotten waren grau, weiß ich nicht, ob ich es gekauft hätte, um ehrlich zu sein. Mhm.
Aber das ist doch wirklich was, also da kann man sich doch nur hier irgendwie, also ich gucke Thomas auch an, da kann man doch nur den Kopf schütteln, oder? Also das ist doch unfassbar eigentlich. Das ist doch irgendwie, kann man das nicht mal ändern?
Das Mensch ist in dem System. Das haben wir immer schon so gemacht.
Ja, nee, und es ist super komplex eigentlich auch, um da reinzukommen. Also ich habe aufgrund von dem, dass ich das gehört habe, war ich jetzt auf einem Workshop, wo es um ISO-Normen geht, um mal zu erfahren, wie das abläuft. Und es ist ein sehr, sehr träges System. Also wenn mal so eine ISO-Norm vergeben worden ist, man kann diese ISO-Normen wieder zurücknehmen, wenn dieser Test falsch ist. Aber der Test an sich ist ja nicht falsch, sondern die Anwendung von dem Test.
Ja.
Und also die ISO-Norm an sich zurückzuziehen, ist schwierig. Man kann da vielleicht noch irgendwie was ändern, damit quasi drinsteht, ja, ist für dieses oder jenes nicht mehr, sollte nicht mehr angewandt werden. Aber wie man an die Stiftung Warentest kommt, weiß ich nicht. Also wenn hier jemand von den zuhörenden Personen Kontakt zur Stiftung Warentest hat, bitte meldet euch.
Das, was mich noch interessieren würde, weil das ist an ein paar Stellen durchgeklungen bei dir. Es scheint so zu sein, dass du vor allem auch Methode hinterfragst und dir das ansiehst. Man kann sich ja eigentlich nur so einen Reviewer wünschen für eigene Studien, der im Prinzip sich Methoden anschaut. Spielt das eine große Rolle bei dir persönlich, wenn du Reviews durchführst? Weil ich finde das eine total wichtige und gute Sache.
Ja, also ich finde Methoden an sich total spannend. Also ich möchte es auch immer verstehen. Das ist auch, also es gibt ja in diesen wissenschaftlichen Publikationen immer unterschiedliche Teile. Also es hat immer einen Abstract, immer eine Einleitung, Material und Methoden, Ergebnisse und Diskussionen, und ich lese mir sehr genau immer Material und Methoden durch, weil ich dann immer erst richtig verstehe, wie ist denn das Ganze durchgeführt worden, und auch ganz oft auch verstehe, so, ah, das ist ja doch ganz anders, als ich eigentlich gedacht habe. Und ja, also auch wenn ich andere Artikel review, dann schaue ich da immer ganz genau hin. Also bei den anderen Teilen natürlich auch. Aber das, ich möchte mal verstehen, wie Sachen funktionieren. Also das zieht sich bei mir durch. Ich möchte verstehen, wie Sachen funktionieren.
Hattest du schon die Situation, dass du Patzer in Methoden gefunden hast für die Fragestellungen, dass im Prinzip Dinge, also Studien dadurch besser geworden sind, weil du quasi entdeckt hast, dass die Methode an sich so nicht so geeignet war, also recht ähnlich zu dem, was du vorhin bei den Bienen erwähnt hattest eigentlich, dass man bei gewissen Messungen Dinge nicht gesehen hat im Prinzip und letztlich da durchaus was hintersteckte, aber ich finde nämlich, dass man dieses Hinterfragen von Methoden, dass es total wichtig ist, weil viele Studien letztlich zwar durch Reviews durchkommen und stehen dann in der Welt und nachher stehen viele Leute da und man merkt einfach, hätte man die Methoden noch mal ein bisschen justiert, dann hätte man durchaus interessante wissenschaftliche Ergebnisse bekommen oder hätte sogar komplett andere Ergebnisse rausbekommen. Also das haben wir auch schon gehabt. Und ich habe manchmal das Gefühl, also ich habe auch einen Kollegen, der nimmt alles auseinander, der schaut sich auch alle Supplements immer an sofort und schaut, ob er im Prinzip jeden einzelnen Datensatz irgendwie prüfen kann. Und dem macht das total Spaß, irgendwie darin zu suchen. Aber hast du schon mal so einen Fall gehabt, dass Ergebnisse sich im Nachgang quasi dadurch geändert haben oder eine andere Studie was aufgezeigt hat, was ursprünglich nicht die Intention der einen Studie war beispielsweise?
Also bei einem Review ist mir das noch nicht passiert tatsächlich. Also da war eher so, dass man dann sagen musste, also das Paper erhält nicht das, was es verspricht und man müsste noch das und das machen. Das ist dann aber so der radikale Fall. Also das ist eigentlich auch das, was man nicht hofft, wenn man so ein Review bekommt. Sowas ist schon vorgekommen, aber der andere Fall, auf den du jetzt abzielst, der kommt eigentlich eher so mal im normalen Leben halt vor, wenn wir an der Uni als Wissenschaftler uns gegenseitig unsere Studien vorstellen, dann mal halt dann diskutiert, wie man Sachen machen könnte. Und ich bin in Statistik nicht der Beste, also ich finde es total spannend. Ich bin auch mit der Statistik schon mal extrem reingerasselt. Also eine meiner Honigbienen, ich trainiere Honigbienenstudien, da habe ich sehr, sehr viele Daten aufgenommen und habe die Studie einfach falsch designt gehabt und man konnte am Ende mit den Daten nichts anfangen. Das waren drei Monate für die Katz. Und dann habe ich mir gesagt, also jetzt musst du es mal lernen. Und habe mich dann da auch hingesetzt und habe viel gelernt und fand, da sind ganz viele Lämpchen angegangen und ich fand es total faszinierend. Und jetzt bin ich auch, gebe ein Modul zur Ökotoxikologie an der Uni Bayreuth. Und da arbeite ich zusammen mit einer Kollegin, die hat die Nachwuchsgruppe Statistische Ökotoxikologie. Und mit der schauen wir uns halt auch ganz viele statistische Methoden an. Und das ist extrem spannend, weil wenn man die Statistik so oder so anwendet, kommt man auf ganz, ganz unterschiedliche Aussagen. Und vor allem, wenn man sich keine kontrollierten Laborversuche hat. Also bei den Laborversuchen kann man sehr oft so drehen oder im Idealfall, dass man bloß einen einzigen Faktor verändert und dann kann man das mit sehr einfacher Statistik kann man arbeiten. Aber sobald die Statistik komplexer wird und mehr Interaktionen zulässt, wird es richtig, richtig schwierig und man kann ganz, ganz schnell auf die falsche Fährte kommen und falsche Schlüsse ziehen. Und also das finde ich faszinierend. Das ist aber tatsächlich nicht mein Fachgebiet. Also ich hole mir da immer Hilfe dazu. Weil, also damit kann man auch komplett seine Zeit verbringen, wenn man bloß Statistik betreibt. Aber das finde ich genauso faszinierend, wenn es jetzt auch um analytische Nachweisgrenzen geht. Also finde ich genauso faszinierend. Also ist auch so ein Teil der Methodik einfach. Und ja, da gibt's viel zu tun und da passiert auch was. Also da kann man auch genauso wie jetzt wenn wir jetzt rausfinden, ja, man kann so und so die Herzratenmessung machen, kann man auch diese ganzen Versuche, die unter REACH gemacht werden, wo Substanzen getestet werden, verbessern, wenn man sagt, okay, ihr verwendet alle den falschen oder einen statistischen Test, mit dem man vielleicht gar nicht so viel sieht. Wenn ihr den anderen nehmen würdet, könnte man wesentlich besser die Unterschiede sehen.
Ja, das ist total, total genial, dass wir jetzt heute diese Einblicke in Ökotoxikologie mal bekommen haben. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns noch gar nicht so intensiv beschäftigt haben. Wir haben ja hier in dem Podcast so die kleine Tradition, zumindest wenn ich dran denke, Thomas ist da ein bisschen pflichtbewusster, dass wir probieren, eine wissenschaftliche Studie vorzustellen und ein Tier der Woche oder ein Lebewesen der Woche. Wir haben dich gebeten, da mal drüber nachzudenken. Hast du eine Studie mitgebracht und oder ein Tierchen?
Okay, Studie muss ich jetzt tatsächlich kurz überlegen. An die Studie habe ich gar nicht mehr gedacht. Das habe ich tatsächlich vergessen vorzubereiten. Dann machen wir erstmal das Tier. Vielleicht fällt mir während dem Tier. Ich vermute mal, dass Thomas dann wenn ich das Tier vorgestellt habe, über das Tier oder ähnliche Tiere noch ein bisschen was erzählen kann. Dann kann ich ganz kurz über die Studie nachdenken.
Also es kann sehr, sehr gerne auch eine eigene Studie sein, ne? Also das ist muss nichts, gerne etwas, was dir einfach, wo du vielleicht besonders stolz drauf bist oder so. Aber wir können gerne mit dem Tierchen anfangen. Ich weiß schon, um wen es sich handelt und meine Begeisterung ist schon mal nicht so besonders groß.
Bitte.
Aber bitte, verrate uns, was du uns mitgebracht hast.
Genau, also ich habe euch heute Hesperus rufipennis mitgebracht. Und das ist ein
Thomas
klassischer, nickt wissend, ist zum einen ein Staphylinide wieder, die ich alle sehr faszinierend finde aufgrund, ja, so haben faszinierende Lebensweisen und allein auch wenn man die mal, also sie fliegen nicht gerne, aber wenn sie mal fliegen, ist es relativ spektakulär, weil die halt ihre Flügel unter ihren kurzen Deckflügelchen komplett origami-mäßig gefalten haben. Aber wenn sie dann fliegen, sind sie auch sehr, sehr ungeschickte Flieger, aber haben sehr, sehr große Flügel und es schaut spannend aus. Also der Start, die Landung, alles. Und den Käfer, den ich mitgebracht habe, der ist ein sehr, sehr unbekannter Käfer. Also das sieht man schon immer daran, dass es entweder keinen deutschen Namen gibt oder ein deutscher Name, der irgendwie wenig über den Käfer sagt. Also der deutsche Name dafür wäre der Jagdkäfer. Und dieser kleine Käfer, der ist vielleicht so 8 Millimeter groß, lebt im Mulm, also in Mulmhöhlen. Das sind Baumhöhlen, die in Bäumen sich befinden. Und also wenn man sich so eine Spechthöhle vorstellt und wenn in dieser Spechthöhle dann unten so ein bisschen verrotteter das Holz drin ist, das wäre dann eine klassische Mulmhöhle. Die gibt's aber von ganz, ganz klein, also irgendwie so daumengroß bis riesig, da kann man sich als Mensch reinstellen. Und das Mulm oder diese Mulmhöhlen ist auch so eine Tiefsee, die man irgendwie noch nicht, also wir wissen fast gar nichts drüber. Wir wissen auch über unseren Freund Hesperus rufipennis auch so gut wie gar nichts. Also der kommt in den Mulmhöhlen vor, der scheint ganz gewisse Zersetzungsgrade vom Mulm zu bevorzugen. Und dann hört es auch schon fast wieder auf mit dem, was wir über diesen Käfer wissen. Und deswegen finde ich das so faszinierend. Also ein Arbeitskollege, der Basti Schauer, der ist Waldökologe, schaut sich da die Insektengemeinschaften an und ist Mulmspezialist. Und ich habe dann, also ich fand sein Forschungsgebiet so spannend und da habe ich gesagt, also irgendwie müssen wir mal zusammenarbeiten. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wie wir so unsere Expertisen bündeln können. Und jetzt fangen wir an und schauen uns an, wie die Mulmbewohner, oder wir versuchen, sagen wir mal so, das machen wir mal sehr vorsichtig, wir versuchen herauszufinden, wie die Mulmbewohner denn die Mulmhöhlen finden. Weil die halt aus größeren Entfernungen diese Bäume anfliegen. Und es ist eigentlich egal, welches Insekt irgendwas sucht. Im Prinzip kann es sich nicht leisten, wo in die falsche Richtung zu fliegen. Das ist so ein bisschen auch wie, was ich vorhin erzählt habe, mit den Blüten, die geladen sind. Es ist schon viel zu kostenintensiv, wenn die Hummel oder die Honigbiene auf der falschen Blüte landet. Aber stellen wir uns mal so einen Käfer im Wald vor. Diese Mulmhöhlen sind nicht besonders häufig. Also da ist nicht so, dass jeder zweite Baum befallen ist, sondern keine Ahnung, wie da die Zahl ist. Aber sagen wir mal, da ist jeder 500. Baum hat vielleicht eine Mulmhöhle, die für den Käfer interessant sein könnte. Und die muss er ja finden können. Und da weiß man gar nichts drüber. Und da haben wir jetzt mal angefangen und haben im Steigerwald Mulm gesammelt aus Laubbaum, also aus Buchen, Mulmhöhlen und haben dann angefangen zu schauen, was kommen denn da für Duftstoffe drin vor. Und dann jetzt dann und haben verschiedene Mulmhöhlen mit verschiedenen Zersetzungsgraden verglichen um zu schauen, ja, gibt's denn da in diesem Zersetzungsgrade, die extrem spannend für mehrere Insektenarten sind, gibt's da Substanzen, die einzigartig da aufkommen oder mit einem gewissen Pattern auftreten?
Ja, ich bin begeistert. Ein Totholzkäfer, das ist natürlich sehr schön. Ja, um das vielleicht noch irgendwie optisch einzuordnen, der ist tatsächlich eigentlich auch recht schön, wenn man ihn sich anschaut für Staphyliniden, weil der so einen glänzenden schwarzen Körper eigentlich hat und die Flügeldecken sind so schön rotbräunlich irgendwie, so ein helles Braun und das glänzt einem auch irgendwie entgegen. Und diese dieser Bereich von Gattungen, wo der eigentlich dazugehört, also ein Tribus bei den Kurzflügelkäfern, die haben wirklich sehr auffällige Mandibeln. Also man sieht, dass das irgendwelche kleinen Räuber sind, die damit sehr gut zugreifen können, sehr gut zubeißen können. Und ich habe die Art auf jeden Fall auch schon vielfach gefunden. Bin auch immer total begeistert von dem. Und hier, wo ich lebe, in NRW, da ist der eine absolute Riesenseltenheit. Also das heißt, hier irgendwo Wälder zu finden mit Hesperus, das ist enorm schwierig. Während dann im Bienenwald in Rheinland-Pfalz ich mal unterwegs war und da wirklich jede zweite, dritte Mulbenhöhle mit diesem Tier irgendwie besetzt ist. Also das ist total spannend. Wobei der Bienenwald auch eigentlich eine absolute Ausnahmesituation deutschlandweit ist. Also das ist total faszinierend, was da vorkommt. Und Frank Köhler, bei dem ich ursprünglich gelernt habe, der hat quasi erstmal so den Bienenwald, die Totholzkäfer untersucht. Und sein Sohn Jonas Köhler, der hat jetzt gerade für seine Promotion die ganze Untersuchung von Frank damals nochmal wiederholt, Methoden gleich, und hat dann quasi auch nochmal die Mikrohabitate untersucht und es sind mehr Totholzkäfer geworden als in der Vergangenheit. Auch sehr spannend, was das angeht. Genau, und ja, mir fällt auch nichts dazu ein, letztlich, wie die das finden, aber sie riechen auf jeden Fall, also bei der Art weiß ich es nicht, aber ich habe andere Mulmkäfer schon beobachtet, die so zielstrebig auf diesen einen Baum zufliegen und dann irgendwo in der Nähe des Stammes unten landen und dann in diese Höhlung reinlaufen. Das ist total faszinierend. Ich weiß nicht, ob du diese Tiliidae kennst, diese Familie, die Kurzflügel, die Federflügler, die letztlich ja total winzig sind. Da gibt's so Miniaturisierungseffekte, dass die Flügel absolut feenartig aussehen. Die haben quasi nicht mehr so flächige, häutige Flügel, sondern nur noch so einen Mittelstrang und dann gehen so einzelne Haare davon quasi ab und das bildet die Flugfläche quasi wie so eine Feder wirklich eigentlich, wie man sich das vorstellt. Und bei denen habe ich schon gesehen, Acrotrichus sitkaensis, so eine Art, die wirklich einfach perfekt in kleine Mulmhöhlen reinfliegt. Also da ist die Öffnung und man sieht einfach, man kann den Käfern zugucken, wie die einfach in der Luft stehen und fliegen in diese Höhlung rein und so. Und ich finde das total spannend, mir das auch vorzustellen, weil die müssen es irgendwie riechen. Also irgendwie muss das wahrgenommen werden. Und eine total spannende Fragestellung und noch nie drüber nachgedacht, eigentlich nur beobachtet und begeistert gewesen. Aber eine sehr schöne Art auf jeden Fall und eine sehr wertgebende Art auch, denn er gehört ja eigentlich auch mit zu den Käferarten, die schon wertgebend sind, auch für diese Mulmkäfergesellschaft und eben anzeigen, dass Standorte eine gewisse Habitattradition auch haben. Also das heißt, dass die Dauer, über den man im Prinzip dort einen Wald vorfindet und auch diese Strukturen vorfindet, schon älter ist. Und gefällt mir sehr gut auf jeden Fall.
Ja, und also, das wird auch einer von unseren Kandidaten sein, mit denen wir dann mal anfangen und dann wahrscheinlich auch Elektroantennographie mal machen, um zu schauen, was aus diesem Bouquet sie eben wahrnehmen können. Und es wird schwierig werden, weil wenn man dann soweit ist und sagt, ja, okay, man hat hier Kandidaten, dann muss man einen Verhaltenstest machen. Und das wird dann eine ziemlich knifflige Geschichte. Und ja.
Ich merke schon, wir müssen dich einfach nochmal einladen.
Ja, sehr gerne.
Das sowieso, genau. Was mir noch einfallen würde, ist letztlich, ich habe irgendwie das Gefühl, so ein Mulmkörper und so ein abgetrenntes System, was relativ gut für sich selbst steht, weil relativ wenige andere Arten da drin sitzen, ist gefühlt immer Mulm, in dem Osmoderma eremita drin sitzt, der Juchtenkäfer, der auch so eine ganz dunkel schwarze Farbe hat und sehr häufig in Verbindung mit einer Ameise vorkommt. Die muss irgendeine Rolle dabei spielen. Ich habe noch nicht herausgefunden, welche Rolle diese Ameise spielt, aber es gibt letztlich Lasius fuliginosus und in den meisten Osmoderma-Bäumen, und das ist eigentlich kaum verbrieft, kommt Lasius fuliginosus vor. und läuft zumindest mit den Straßen da lang und läuft in diesen Mulm auch rein. Also das heißt, man sieht irgendwie diese Interaktion mit dieser Ameise. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo ich einfach nur sehe, wenn man diese Proben nimmt von dem Mulm bei Osmoderma eremita, sind eigentlich kaum Käferarten da, kaum großartige Mulmgesellschaften. Und es ist, steht schon so sehr für sich alleine. Also das heißt, sehr kleine Totholzkäfergesellschaften, während andere Mulmgesellschaften, die können problemlos 30, 40 Totholzkäferarten groß sein, so gesehen, die sich im Laufe des Jahres darin entwickeln. Ja, vielleicht ist irgendwie so eine, bei einer Auswahl, falls ihr irgendwann mal dran seid und habt mal irgendwo Osmoderma zur Verfügung, ist das vielleicht auch ein Kandidat irgendwie, so als alleine abgegrenztes kleines Ökosystem für sich auch, ja.
Ja, total spannend. Also ich glaube, wir müssen erst mal schauen, mit welchen Käfern wir arbeiten können, also welche wir bekommen und mit welchen wir auch arbeiten dürfen. Also es ist alles ein bisschen knifflig bei der ganzen Geschichte. Ja. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Aber da würde ich, klingt ganz gut. Ich glaube, wir sollten uns da nochmal drüber unterhalten.
Absolut, machen wir das.
So. Oh, jetzt hat Jana dich ins Bedrängnis gebracht, dass du auch noch für eine Studie vorstellen musst. Sie hatte vorgeschlagen, dass du vielleicht wirklich eine eigene nimmst. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, die dir vielleicht auch Spaß gemacht hat. Ich meine, du hast schon ein paar Einblicke gegeben heute.
Genau, ich habe eigentlich schon eine eigene Studie präsentiert. Da würde ich, glaube ich, noch die zweite Studie dazu nennen. Ich hatte heute ein Literaturseminar und ich hätte einfach die Studie nehmen können, aber die ist ganz harter Tobak. Da geht es um Statistik und Fehler, die man in Statistik macht.
Das machen wir vielleicht jetzt nicht.
Genau. Da verlieren wir dann die letzten Hörer, die noch da sind. Nee, die andere Studie, das war auch eine Honigbienenstudie, die mir ein bisschen am Herzen liegt, weil ich das irgendwie, das, was wir da gemacht haben, fand ich extrem wichtig und richtig, dass man das macht. Also die Honigbienen an sich werden genutzt, um Pestizide zu testen. Also man kann auch mit ein paar wenigen solitären Bienen Pestizide testen, aber die meisten Studien, die gemacht werden, also die auch da unter REACH ablaufen, passieren an Honigbienen. Und diese Honigbienenversuche sind schwierig, weil so ein Bienenvolk hat im Hochsommer 60.000 bis 90.000 Bienen. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr oder weniger, aber es sind einfach ein ganz, ganz großer Körper an Bienen, die alle interagieren und die vor allem dadurch, dass es so viele sind, eine extreme Pufferkapazität haben. Also da gibt es diesen Effekt, dass die Bienen untereinander Sachen entgiften. Also wenn die halt irgendwas einsammeln, dann nimmt es eine Biene auf und gibt es an die nächste Biene weiter und gibt es an die nächste Biene weiter und es geht durch mehrere Bienen durch. Damit kommt das Gift nicht bloß an eine Biene und wird dann halt quasi von mehreren, also der Fettkörper von den Insekten, das habe ich ja vorhin mal erwähnt, ist so ein bisschen wie die Leber von den Insekten und kann quasi von mehreren Tieren entgiftet werden. Und dann ist das andere noch, dass halt die Bienen mit der Arbeitsteilung so extrem gut sind, also die Honigbienen, so dass, wenn es Effekte gibt und einzelne Tiere quasi Schädigungen haben und ausfallen, kommen sofort andere und springen ein. Und dadurch sieht man an manchen Endpunkten eigentlich gar nicht, dass in dem Volk was passiert. Das waren zwei wichtige Probleme. Und dann gibt's noch ein großes Problem, dass wenn da ein großes Bienenvolk rumsteht, dass das halt in dem Moment sehr viele Arbeiterinnen hat, die nach Futter suchen und damit auch anderen Bienenvölkern außenrum Nahrungskonkurrenz machen. Das heißt, wenn ich einen Standort habe, dürfte ich da eigentlich nur ein einziges Bienenvolk stehen haben und ich darf nicht 10 Bienenvölker nebeneinander stellen. Weil dann gibt's auch noch Verflug und die Bienenvölker, die beeinflussen sich einfach miteinander. Und da haben wir halt uns Gedanken drüber gemacht, wie wir damit umgehen können. Also wir haben überlegt, kann man denn überhaupt einen vernünftigen Versuch aufbauen, um zu testen, ob Bienen beeinflusst werden von Pestiziden, wenn man ihnen Dosen gibt, die noch nicht tödlich sind. Und dann hat eine Kollegin, das ist die Annelie Brandt vom Bieneninstitut in Kirchhain, die hat einen Versuch gemacht und hat festgestellt, dass mit den Honigbienen bei dem Pestizid Clodianidin Veränderungen von den Arbeiterinnen passieren. Und zwar ganz, ganz kleine Veränderungen. Also die Bienen, die haben Futterdrüsen im Körper, also die, mit denen sie diesen Futtersaft abgeben. Und diese Futterdrüsen, wenn man die aus den Bienen rausholt, die schauen ein bisschen aus wie Weintrauben. Also es ist quasi ein so ein Schlauch und da hängen diese ganzen Trauben dran. Und wenn dieses Pestizid dazu kommt, dann sind es keine prallen Trauben mehr, sondern es schaut aus so ein bisschen wie verdorrte Rosinen. Und dann war so die Idee, okay, wenn jetzt die Arbeiterinnen, die Nachkommen füttern, da irgendwie so eine Veränderung haben, gibt es dann da ein Problem? Also könnte das irgendwie eine Auswirkung haben? Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte man das testen mit Völkern? Und haben uns dann überlegt, ja, okay, wir nehmen nicht ein volles Volk, sondern wir nehmen die kleinstmögliche Einheit von dem Bienenvolk. Das ist in dem Begattungskasten, so heißen die, das sind ganz kleine Kästen, mit was von der Größe, vielleicht so wie ein Schuhkarton. Und da ist eine kleine Anzahl an Bienen, ein paar hundert Bienen mit einer Königin drin, die gerade so am Überleben sind. Also die werden auch immer mehr. Daraus könnte man auch ein volles Volk entwickeln, wenn sie genug Platz hätten. Aber sie sind halt klein und beeinflussen sich gegenseitig nicht so groß. Und dann haben wir halt einen Versuch aufgebaut, wo man einige von diesen Begattungskästen nebeneinander gestellt haben und die dann mit unterschiedlichen Mengen an dem Pestizid behandelt haben. Und ich hatte da das unheimliche Glück, einen sehr, sehr guten Masterstudenten zu haben. Der Max, dem habe ich damals vorgeschlagen, also wir könnten das machen oder wir schauen uns das an oder wir schauen uns das an und ich weiß nicht, was davon, wo wir was sehen werden. Und du musst dich für irgendwas entscheiden, weil du kannst nicht alles machen. So. Und der Max, der war so unheimlich gut, sich selber zu strukturieren. Der hat das alles, der hat halt für sich beschlossen, ohne mir es zu sagen, ich mache einfach alles. Und ich nehme einfach alle Daten auf. Und der kam halt einfach immer super vorbereitet an diese Bienenvölker ran und hat jedes Bienenvolk, jede Wabe fotografiert. Er hat wir haben Futtersaft rausgenommen und analysiert und er hat alles aufgenommen, was wir nur so haben konnten. Und wir hatten am Ende einen wunderschönen Datensatz, mit dem wir arbeiten konnten. Und dann war auch wieder so dieser Effekt so, ja, ich habe mir meinen Versuch ausgedacht, habe meine Daten vor mir und ich war hoffnungslos verloren. Also war so, boah, was steckt denn da jetzt drin? Und wir haben Effekte von dem Pestizid gesehen. Wir hatten auch wieder diesen Effekt gehabt, dass diese Futtersaftdrüsen sich verändern. Wir konnten zeigen, dass chemisch sich der Futtersaft verändert durch das Pestizid, auch in schon ganz kleinen Konzentrationen. Und die Völkerentwicklung haben wir uns ja auch angeschaut und haben so gedacht, ja, also da wird man auch dann deutlich was sehen. Und da war es erstmal so, da haben wir nichts gesehen. Also die Völkerentwicklung war für alle Völker, also bis auf die höchste Konzentration, erstmal ganz ähnlich. Und dann habe ich auch, also da hatte ich viele Sessions mit einem Statistiker zusammen und habe ihm halt gesagt, also wir haben das und das gemacht, ich werde mir so und so angeschaut, was könnte man da noch machen? Und das war auch so, also es war so ein Hin und Her, also der hat mir immer Statistik erklärt und ich habe ihm die Biologie erklärt. Und dann irgendwann sind wir halt mal auf diese Geschichte mit dem, wir haben uns angeschaut, die Eier und die Larven und die verdeckelte Brut und wie die Anzahl von denen wollten die miteinander vergleichen. Und dann habe ich halt irgendwann mal diesem Statistiker erzählt, so ja, und dann die Eier sind halt, also die sieht man in den Waben drin, die sind so kleine Stifte, die sieht man für 3 Tage, dann wird es eine Made, die da drin liegt, die liegt halt dort, die kann man auch differenziert davon unterscheiden und dann irgendwann nach, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie viel sind auf irgendwas sowas wie 2 Wochen oder so, gibt's dann, wie die Brut verdeckelt und bis dann nach 21 Tagen dann eine Honigbiene rauskommt. Ungefähr, ich bin jetzt mit den Tagesanzahlen nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich ihm das so erzählt und dann hat er dann zu mir gesagt, ja, also dann vergleichen wir gerade die total falschen Daten, sondern wir müssen die alle zueinander verschieben. Das sind quasi wir die Eierdaten mit den Larvendaten mit der verdeckelten Brut vergleichen können. Und als wir das gemacht haben, also wir haben quasi den Datensatz so ein Stück verrutscht und plötzlich haben wir ein Bild gesehen, das wir halt vorher nicht gesehen hatten. Das ist nämlich das, dass die Honigbienen, selbst bei den allerniedrigsten Konzentrationen, müssen die Königinnen unglaublich viel kompensieren. Also da gibt's einfach einen großen Ausfall an Eiern, die nicht weiterkommen zu einer Larve. Und die Königinnen legen dann einfach massiv mehr Eier. Und dann werden wesentlich mehr Larven hochgezogen und letztendlich landet man bei der gleichen Anzahl an verdeckelter Brut und dann halt wieder Honigbienen, die rauskommen. Was bedeutet, wenn wir uns jetzt bloß angeschaut hätten, wie groß diese Völker sind, wenn wir bloß die Völker gewogen hätten, hätten wir gar keinen Effekt gesehen. Und das war halt einer von diesen subletalen Effekten, vorhin hat man es ja erklärt, wo man plötzlich gesagt hat, man muss sich das anschauen, um das so und so rauszubekommen. Und das war eine Studie, die war viel Arbeit, aber das war auch so ein Augenöffner. Also da passiert was und wir nehmen im Moment eigentlich, wenn wir diese Substanzen testen, mit diesen Vollvolksstudien eigentlich, kann man eigentlich nur große, richtig schwer problematische Substanzen feststellen und nicht, wenn da was ist, was auch schon eine ökologische Auswirkung haben könnte, aber kleine Effekte kann man mit diesen Studien eigentlich nicht sehen.
Ja, hast du abschließend noch ein paar Tipps vielleicht von Dingen, die dich im Studium im Prinzip umgetrieben haben oder die dich dahin gebracht haben, die du so dir selbst geben würdest, wenn du heute nochmal im Studium stecken würdest zu Beginn, wo man sich vielleicht viele Gedanken macht, wo es einen hintreibt oder wie man vielleicht auch vorankommt, wie man einzelne Ziele für sich erreichen kann, weil das ja doch immer sehr vielfältig ist. Und bei dir vor allem auch eins klang für mich, und zwar untypisch, wenn man es jetzt erstmal irgendwie so vergleicht betrachtet für andere Personen, die in Deutschland beispielsweise so auf einer vergleichbaren Stelle sitzen, bei denen das deutlich geradliniger vielleicht irgendwie ablief und herkömmlicher und nicht eben mal irgendwie noch eine Ausbildung als Tontechniker dabei war. Und danach letztlich nochmal mit Messungen gearbeitet wurde. Also das finde ich schon enorm spannend jetzt irgendwie bei dir. Hast du da so grundsätzliche Tipps? Was hat dich da geprägt?
Also mich hat irgendwie, das war immer so, ich habe halt das gemacht, was mich irgendwie angefixt hat. Also ich habe, wenn mich ein Thema interessiert hat und ich da Feuer und Flamme war, dann konnte ich auch, also wir haben ja bei der Wissenschaft immer so dieses, dass man ganz viel probiert und viel halt leider auch nicht funktioniert. Und das sieht man ja eigentlich immer nicht, weil das immer die Sachen sind, die nicht publiziert werden. Also wie jetzt zum Beispiel diese Honigbienen, die auf dem Tisch standen und immer angerempelt wurden, die landen halt nie in der Publikation. Und man muss halt in der Wissenschaft ganz, ganz viele Dürreperioden durchstehen. Und das schafft man halt eigentlich nur, wenn man irgendwas macht, was man liebt, also was man halt, für was man halt brennt. Und ich bin irgendwie so immer meiner Begeisterung gefolgt. Also ich habe diese Käferwelt oder diese chemische Ökologie oder Insektenwelt kennengelernt und dachte so, boah, wie spektakulär. Und dann habe ich halt da gearbeitet und dann habe ich diese Wahrnehmung entdeckt und habe festgestellt, wie spannend ist denn überhaupt Geruchswahrnehmung? Da könnte man eigentlich eine ganz eigene Folge dazu machen. Das hat mich total fasziniert, wie Wahrnehmung funktioniert und wie diese, also ich bin bei Weitem kein Chemiker, also ich arbeite viel mit Analytik und auch dieser Duftwahrnehmung, aber halt wie diese einzelnen Substanzen wahrgenommen werden und bin immer meiner Leidenschaft gefolgt. Und ich glaube, das ist so, dass egal was du tust, mach, was du liebst, weil dann macht auch die Arbeit Spaß.
Ja, was für ein wunderschönes mir hat sehr viel Schlusswort. Freude gemacht, dir heute zuzuhören. Ich habe, wie vorhin gesagt, viel gelernt, aber mir hat es vor allem wirklich auch viel Freude gemacht, weil ich finde, man hat es einfach gemerkt, letztlich deine Leidenschaft für diese einzelnen Themen, das Interesse, die Faszination für diese einzelnen Themen, das ist für mich auf jeden Fall rübergekommen, wie du von diesen Dingen erzählt hast heute und vor allem auch, auf was du gestoßen bist im Laufe dieser Forschung. Das hat mich sehr gefreut. Deswegen auch vielen Dank von mir auf jeden Fall. Das war ein sehr schönes Gespräch und wir haben es auch auf eine respektable Zeit geschafft heute. Wir sind bei einer Stunde 45 gelandet, was ich sehr schön finde. Für mich ist es schnell vergangen auf jeden Fall.
Dankeschön. Also ich muss mich auch bedanken. Also als Jana mir auf der Tagung von dem Podcast erzählt hatte, habe ich nichts davon gewusst. Hab dann in den Podcast reingehört und habe mir gedacht, das ist ja super spannend, was ihr macht. Und ich finde es auch großartig, dass ihr da mit so einem Elan dran seid und das auch so durchzieht. Also finde ich sehr, sehr schön. Und auch die Themenauswahl, die ihr behandelt, das ist ja alles sehr unglaublich relevant, dass auch Nichtwissenschaftler das alles mal hören. Und dann bin ich nach Bayreuth gekommen und habe einem Doktoranden, bei dem ich die Ehre hatte, seine Doktorarbeit mitzubegleiten, davon erzählt und noch einem anderen, also die sind beide gerade, die warten quasi beide auf ihre Verteidigung, die sind beide schon fertig und sind beide ganz, ganz große Fans von euch. Deswegen würde ich an der Stelle gerne mal Freddy und Dimi grüßen.
Grüße gehen raus.
Liebe Grüße auf jeden Fall, ja.
Ja, also die haben sich waren sehr schwer begeistert, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, ich find großartig, was ihr macht. Also auch nochmal Dankeschön für die Einladung.
Dankeschön, Matthias.
Ja, sehr schön zu hören. Also mich freut das auf jeden Fall, weil sich wir irren uns ja auch in diesem Podcast ein wenig voran eigentlich und sind naiv, aber zielstrebig gestartet und haben gesagt, wir fangen jetzt einfach an. Und durch dich ist die Audiotechnik, was mit Sicherheit viele Leute freut, schon mal ein bisschen besser geworden und wir arbeiten auch weiterhin daran. Aber irgendwie mussten wir starten und genau, dass das jetzt so schön läuft, das freut uns auch einfach total. Also es ist richtig schön und das erste Feedback in Podcast direkt dann quasi noch irgendwie von weiteren Menschen, die mal reingehört haben, finde ich richtig schön.
Ja, dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen.
Genau, ich glaube, wir schauen mal auf die Uhr. Wir haben jetzt 11:20 am Abend und genau, haben alle einen langen Tag hinter uns. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass wir das so lange durchgestanden haben und ich freue mich vor allem auf das Feedback auf die Folge, denn du bist ja unser zweiter Gast gewesen und für uns sind es noch nicht allzu viele Erfahrungen mit Gast. Ich bin nach wie vor, wie vorhin schon gesagt, ziemlich begeistert. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, uns wie immer an euren Gedanken dazu teilhaben zu lassen. Das heißt, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes und ansonsten erreicht ihr uns auch über Social Media. Und die Frage nochmal an Matthias, wie erreichen die Leute dich denn im Prinzip? Wie können die sich ein wenig ansehen, was du tust? Die Institutsseite, können wir die verlinken?
Ja, bitte. Und, also okay. Genau. Also man findet mich aber auf der Internetseite von der Uni Bayreuth. In den Shownotes können wir das alles reintun. Auch gern alle Studien, die ich erwähnt habe. Und ich habe auch noch ein bisschen Material, wenn da jemand über die einzelnen Dinge in der Box der Pandora lesen möchte, kann ich euch gern ein bisschen Literatur geben.
Perfekt.
Sehr schön. Also wir werden auf jeden Fall die von dir heute besprochenen Studien auch in die Shownotes packen. Und ihr könnt euch das Ganze ansehen. Und dann werden wir schauen, ob wir noch ein wenig Bildmaterial zusammenbekommen, wo man vielleicht irgendwas erkennt von eurer Forschung. Und genau, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin müde. Und wir haben eine sehr schöne Folge hinbekommen, wie ich finde. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall und danke dir nochmal ganz herzlich, dass du heute da gewesen bist.
Vielen Dank, Matthias. Dankeschön,
dass ich da sein durfte.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.